Einen wunderschönen guten Morgen allerseits nach Deutschland und in den Rest der schönen großen weiten Welt. Heute ist der 28. Mai 2021. Andreas ist gut vorbereitet. Ich sehe es an deinem ganz konkreten Blick. Wir können anfangen mit diesem Podcast heute, stabil durch den Wandel.
Ja, und auch einen schönen guten Morgen von mir. Und ich bin ganz vorbereitet, indem ich auf den See sehe. Und ich sehe da gerade ganz viele Schaumkronen. Es ist tatsächlich windig. Wir haben stahlblauen Himmel. Wir haben ein wunderschönes sommerliches Wetter. Aber der Wind ist doch stark und ziemlich bewegt. Es ist so ein bisschen wie wenn man so auf Sylt über den Strand läuft und so dieser warme Wind zu einem gegenstreicht. Das ist ganz toll. Ich hatte vorgestern mit meiner werten Kollegin und Leiterin der Wissensmanufaktur Pia Kästner gesprochen und hatte ihr dann so erzählt, doch, ich sitze hier gerade am Strand. Da sagt sie, oh, ich habe eine Jacke an hier und es ist ganz kalt. Und ich habe ihr erzählt, dass wir hier gerade 26 Grad am Strand hatten. Und da war sie wirklich ganz neidisch. Aber es soll jetzt auch, denke ich mal, bei euch der Sommer irgendwann kommen, denn wir haben ja eine Klimaerwärmung.
Ja, ich möchte das aber auch hier ein bisschen relativieren. Nachts ist es hier arg kalt. Manchmal geht es Richtung Frost und es dauert lange, bis es sich aufwärmt. Wir haben noch längst keinen Sommer, Herr Popp. Und was du da siehst, das sind ja kleine Schaumkrönchen, so richtig windig ist es nicht. Das ist eher so ganz leichtes Rauschen.
Ja, aber aus der Entfernung heraus sehen die sehr klein aus. Wenn ich jetzt mit dem Boot draußen bin und ich kann das von hier aus ganz gut beurteilen, denke ich, dann wird das doch schon ein relativ wellig sein. Und es stimmt, nachts ist es kühl, tagsüber ist es sehr warm. Und das ist eigentlich auch typisch für diese Gegend hier. Deshalb kann man auch noch nachts gut schlafen.
Genau, weil sonst könnte man es nicht.
Richtig, ich mag in Wärme nicht so richtig gut schlafen.
So ist er, der Herr Popp. Herr Popp, es gab einen Impfgipfel gestern und wir hatten einen Tag vorher berichtet über die ständige Impfkommission, die sich ja nicht empfehlend ausgesprochen hat dafür, dass Kinder ab 12 Jahren geimpft werden sollen. Aber auch hier hat sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mit allen, die in ihrem Gefolge sind, ich sag mal ganz vorsätzlich Gefolge, weil entmachtet sind die Ministerpräsidenten ja schon lange durch dieses Ermächtigungsgesetz, die Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes 28b. Und auch hier hat man sich, ich würde mal sagen, hat Frau Merkel sich über die STIKO, die ständige Impfkommission, hinweggesetzt. Und es wurde gestern klargestellt, Kinder und Jugendliche sollen schnellstmöglich gegen Corona geimpft werden. Damit haben die sich gegen das wichtigste Beratungsgremium medizinischer Art gestellt. Und damit ist die STIKO im Prinzip von Seiten Berlins praktisch auch schon wieder übergangen und entmachtet worden.
Ja, also diese Verhaltensmuster von Frau Merkel entsprechen eben halt denen von Diktatorinnen und Diktatoren. Ich glaube, so muss man es heute gendergerecht sagen. Und da ist man natürlich nicht gewöhnt, dass dann irgendwelche demokratischen Institutionen womöglich, und in diesem Fall die STIKO, die gar keine ist, sondern sogar zu den Lobbyisten gehört und sich trotzdem gegen das Impfen ausspricht für Kinder. Also da muss es schon wirklich ganz schön eng und wirklich gefährlich sein. Aber das interessiert Frau Bundeskanzlerin Merkel nicht. Ich verstehe gar nicht, warum man nicht eigentlich sagt, immer Frau Diktatorin Merkel. Denn es sind ja zum Beispiel, Lukaschenko wird auch immer mit dem Adjektiv diktatorisch bedient. Also eigentlich könnten wir das theoretisch auch machen, will man natürlich nicht, weil man dann dasselbe Spiel mitspielt. Weder Lukaschenko noch Frau Merkel soll so genannt sein, weil das einfach nur Diffamierungsbegriffe sind. Aber da machen wir natürlich nicht mit.
Nein, aber Herr Spahn beispielsweise als dein Lieblingsbundesgesundheitsminister, wie auch zahlreiche Ministerpräsidenten, hatten im Vorfeld die STIKO kritisiert, dass die sich nicht zu einer Impfempfehlung für die Kinder durchringen konnten. Allen voran übrigens dein Lieblingsgesundheitsexperte Karl Lauterbach, Andreas. Alle haben die STIKO kritisiert. Aber der Chef der Ständigen Impfkommission, der Mann heißt Thomas Mertens, und auch seine Kollegen haben argumentiert, dass dem Gremium einfach keine ausreichende Datenbasis vorläge. Auch wurde argumentiert, dass das Risiko für Kinder, einen schweren Corona-Verlauf zu erleiden, sehr gering sei und dass man deshalb auch keine Empfehlung geben wollte. Der Chef der STIKO, Herr Mertens, hatte gestern ein Interview gegeben, jedenfalls hatte ich das gesehen, wo er auch sagte, dass es sehr wenige Kinder bislang gegeben habe, die schwer an Corona erkrankt seien oder sogar gestorben seien. Und diese Kinder würde nahezu alle einen, dass sie schwere Vorerkrankungen hatten.
Ja, und diese Reaktion ist für mich natürlich äußerst unverständlich. Der Bundesminister und auch der Landesminister und der Ministerpräsidenten. Denn diese Reaktion auf die STIKO-Kritik, die jetzt hier gelaufen ist, die entspricht eigentlich der von Direktoren einer Pharmavertriebsorganisation. Und ich denke immer noch, dass Herr Laschet kein Vertriebsdirektor für die Pharmaindustrie sein sollte. Denn so kann man das hier rein interpretieren, denn das Verhalten ist ziemlich eindeutig. Überhaupt keine Kritik mehr im Interesse der Bevölkerung, sondern immer nur noch Kritik im Sinne der Pharmaindustrie. Und das stinkt einfach zum Himmel und es ist eigentlich kaum auszuhalten.
Ja, Mertens sagte, dass es keinen ausreichenden Grund für eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission darstelle, indem man sagt, ja, wir wollen ja jetzt die Schulen schneller öffnen. Er sagt, das reicht nicht als Grundlage. Das Ganze ist auch noch nicht entschieden. Das wird in 2 Wochen final entschieden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Votum der STIKO zugunsten aller Kinder über 12 Jahren gibt, wird als gering eingeschätzt. Wir werden das sehen. Also kann auch sein, dass umgekippt wird. Wir wissen nicht, welche Maßnahmen da jetzt in den nächsten 2 Wochen eventuell ergriffen werden könnten. Und Herr Lauterbach hatte erklärt, dass die Entscheidung der Ständigen Impfkommission Eltern und auch Kinder in eine schwierige Lage bringe. Denn jetzt müssten die plötzlich alles selbst entscheiden.
Ja, ist ja unglaublich. Und das ist ja auch das, was man im Rahmen des Grundrechts oder der geplanten Grundrechtsänderung ändern möchte, dass die Eltern eben nichts mehr entscheiden. Es ist wirklich unglaublich, denn das Problem wird natürlich sein, dass die vielen Mitspieler, Mitläufer der Indoktrinierungsanstalten, früher nannte man das Schulen und Universitäten, dass die natürlich Einfluss auf die Kinder einnehmen werden, damit sie sich möglichst alle impfen lassen wollen, um auf dieser Basis dann gegen die Eltern vorzugehen und zu sagen, ihr Eltern könnt es nicht entscheiden. Die Kinder müssen es mit 12, 13 oder 14 Jahren selbst entscheiden. Wer sich mit Seelenzuständen auseinandergesetzt hat und weiß, wie die Schöpfungsgesetze funktionieren, der weiß, dass es bestimmte Entscheidungen gibt, die Kinder in dem Alter gar nicht fällen können. Und das ist wirklich wichtig, dass man ganz deutlich zu sagen, denn das kommt mir hier wirklich zu kurz. Das klingt so wie Kinderbashing, wenn man das nicht will, aber Kinder sind in dem Alter nicht einmal in der Lage, wenn sie wollten, diese Dinge zu entscheiden.
Aber als ob sich die jemals gekümmert hätten um irgendwelche Naturgesetze.
Nein, das haben sie in der Wahrheit nicht, aber deshalb will ich es auch noch mal gesagt haben.
Ja, also auf jeden Fall sagte Karl Lauterbach, dass eine Botschaft der ständigen Impfkommission, ich mag dieses Wort STIKO nicht, das klingt wie Stigma.
Ja, es ist ganz furchtbar.
Und also er fordere jetzt eine Botschaft der ständigen Impfkommission und die Meinung wurde auch von anderen geteilt, also Länder wie Niedersachsen, Berlin, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern bereiten sich ja längst auf Impfungen von Schülern vor und es gibt im Nordosten sogar schon die Absichtserklärung. Bis zum Schulbeginn 65% der Schüler gegen Corona zu impfen. Und im Impfgipfel-Beschlusspapier von gestern findet die Ständige Impfkommission nur am Rande Erwähnung, ohne dass die Schlüsselrolle betont würde. Wörtlich heißt es, mit der Zulassung eines Impfstoffs für diese Altersgruppe wird diese in die Zusagen von Bund und Ländern einbezogen. Allen Impfwilligen bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot zu machen. Die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut wird zu dieser Altersgruppe auch noch eine Empfehlung vorlegen. Also man wartet offenbar darauf, dass zumindest etwas Relativierendes von der Seite aus kommen könnte. Wir werden sehen, ob das passiert.
Man kann hier nur an alle Eltern appellieren, sich dringend mit diesen Themen auseinanderzusetzen im Interesse ihrer Kinder. Das heißt sowohl das Pro als auch das Contra und nicht nur auf das Pro vertrauen, was obrigkeitshörig gern angenommen wird, in einer wirklichen Trägheit, die man erkennen muss bei einer großen Anzahl von Menschen. Da muss man jetzt wirklich wach werden. Ich denke mal, wenn es tatsächlich jetzt um die eigenen Kinder geht, um das sogenannte Eigenfleisch und Blut, wie man immer so schön sagt, das ist zwar oder nicht ganz richtig, aber so wird es dargestellt, dann sollte hier natürlich auch eine wirkliche Motivation sein. Wenn Erwachsene das machen, auch unkontrolliert und ohne zu überlegen, ist das deren Problem. Kinder sind der Willkür tatsächlich sowohl der Politik als auch der Eltern ausgesetzt. Und es ist unverantwortungslos, eben halt einfach nur mitzuschwimmen.
Unverantwortungslos?
Verantwortungslos. Oh, ja. Doppelte Verneinung ist eine unterstrichene Bejahung.
Neben mir sitzt ein weißer Schimmel.
Ja, genau. Ein schwarzer Rappe.
Oder so. Andreas, lass uns das mal andersrum versuchen zu denken. Stellen wir uns mal vor, die Ständige Impfkommission hätte eine Impfempfehlung abgegeben. Hätte es sein können, dass dann bei dem gestrigen Impfgipfel sogar ein Impfzwang entstanden wäre? Vielleicht ist ja doch etwas verhindert worden.
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das sind ja indirekte Zwänge. Wenn man sagt, es gibt eine Schulpflicht, aber auf der anderen Seite sagt man eben halt, es gibt keinen Impfzwang, aber man sagt, man kann nur zur Schule gehen, wenn man geimpft wurde. Oder man muss dann eben halt stigmatisiert werden, indem dann ein Schüler, der sagt, ich will nicht geimpft werden oder er soll nicht geimpft werden, weil die Eltern das korrekterweise für ihn entschieden haben, dass er als einziger mit Maske da sitzt oder in irgendeiner Plexiglashaube um sich, das heißt, um die anderen zu schützen. Das macht natürlich Kinder in dem Alter definitiv krank und noch kaputter, als die Politik es jetzt schon gemacht hat. Es ist ja unverantwortungslos und wir können nur hoffen, dass das weiter durchgezogen wird. Verantwortungslos. Entschuldige, du hast wieder doppelte Verneinung, ist eine unterstrichene Bejahung. Ich muss mich ein bisschen mehr entspannen. Entschuldige bitte. Ich bin aufgeregt, weil ich mich ein bisschen ärgere über diesen Umgang, wie man mit diesen Kindern verantwortungslos umgeht. So ist es
ja,
richtig.
Ja, nee, ich verstehe es auch und da kann man schon mal außer Form geraten etwas. Es ist auch so, das ist hier ein Artikel der Welt und da heißt es, Kinder werden also behandelt wie alle anderen Bürger und nach Meinung der Regierenden sollen sich ja möglichst alle Bürger impfen lassen. Selbst wenn es jetzt also keine Priorisierung von Kindern gibt, worüber im Vorfeld auch debattiert wurde, so bedeutet der Beschluss doch sicher, dass Kinder geimpft werden sollen. Darin unterscheidet sich der Beschluss von der zu erwartenden Empfehlung der STIKO, oder, ja, die wohl nur vorerkrankten Kindern zu einer Impfung rät. Und es heißt hier, die Politik entreißt damit gewissermaßen der Medizin ein Stück weit das Primat und nimmt es wieder an sich. Auch Ärzteorganisationen hatten ja zur Geduld gemahnt und auch sie wurden übergangen. Ob es ein nötiger oder ein gefährlicher Schritt ist, lässt sich noch nicht abschließend sagen. Sicher wird es Ärzte geben, die eine fehlende Empfehlung der Impfkommission zum Anlass nehmen, Impfungen für gesunde Kinder zu verweigern.
Ja, ich meine, man zwingt ja auch die Ärzte quasi zu einem Meineid. Jeder Arzt muss ja den Eid des Hippokrates vereidigen, sich den Menschen gegenüber dem individuellen Patienten verantwortlich zu fühlen und eigenverantwortlich zu entscheiden und mit dem Patienten seine eigene Situation auszuhandeln, wie therapiert oder behandelt werden soll. Und hier wird das ja den Ärzten abgenommen. Der Eid des Hippokrates ist im 5. Jahrhundert vor Christus irgendwann entstanden und alle Ärzte sind dem gegenüber verpflichtet. Wenn die Politik jetzt aber die Entscheidung abnimmt, im Gegenteil, sogar über Ärzte diktiert, dass sie gegen ihren Eid verstoßen müssen, könnte das übrigens auch strafrechtliche Konsequenzen aus meiner Sicht hinter sich bringen, weil ein Arzt tatsächlich nur gegenüber seinem Gewissen, seiner Fähigkeit und seinem Patienten verantwortlich ist. Führt er aber aus und dann kommen eventuelle Schäden, dann muss man die Ärzte immer wieder daran erinnern, dann stehen sie selbst persönlich auch in der Haftung dafür.
Es scheint übrigens ein Wettlauf zwischen der Ständigen Impfkommission und dem Ethikrat jetzt loszugehen. Denn der Ethikrat, der ja eigentlich mit der Impfkommission gemeinsam agiert hatte, der spricht sich zum Beispiel für die Impfung von Kindern und Jugendlichen aus. Und da geht es um die Frage von Solidarität, von gesellschaftlichem Konsens und Frieden, also bei dem Ethikrat. Und hier heißt es, es ist bezeichnend für die Erklärung, dass vor einem halben Jahr der Ethikrat und die Ständige Impfkommission mit einer Stimme noch gesprochen hatten, heute sich aber widersprechen. Also auch da werden so Lager jetzt aufgetan.
Ja, also das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was friedensdienlich ist. Friedensdienlich muss doch sein, dass jeder Mensch für sich selbst entscheiden und frei entscheiden kann, was er will. Aber hier erkennt man schon den Grundtenor der heutigen Struktur in der Politik. Man erkennt nur den Frieden, wenn alle dasselbe tun. Das heißt, abgerichtet werden, und das kommt La Fascia vom Faschismus. Das ist der Begriff, der sich daraus ableiten lässt.
Es ist ja auch so, wir diskutieren jetzt über die Gremien, wer für, wer gegen ist, warum und so weiter. Worüber wir damit überhaupt nicht mehr diskutieren oder nahezu nicht mehr, ist das Risiko der Impfung bei Kindern. Das wird so gut wie überhaupt nicht mehr thematisiert. Allerdings sind da einige Experten doch jetzt auch an die Öffentlichkeit getreten. Also bei NTV hat sich zum Beispiel der Leiter der Klinik für Immunologie am Klinikum Fulda gemeldet. Der Mann heißt Peter Kern und der wird interviewt und die Frage wird gestellt, was er denn den Eltern raten würde für oder gegen die Impfung, gerade bei vorerkrankten Kindern. Und er sagt, wie groß ist die Gefahr durch die Krankheit und wie groß wäre die Gefahr durch die Impfung? Wir haben in der einen Waagschale ein sehr geringes Risiko für Menschen unter 20 Jahren an Covid-19 zu erkranken oder zu sterben. Statistisch kaum zu erfassen, es ist nahezu auszuschließen, sagt er. Und das ist ja aus meiner Sicht eigentlich das Grundargument, denn welchen Sinn macht es, wenn überhaupt keine Gefahr oder nur eine sehr, sehr geringe besteht?
Ja, und das sagen natürlich unabhängige Wissenschaftler, die sich der Wissenschaft gegenüber verpflichtet fühlen und ergebnisoffen argumentieren, forschen und dann ihre Ergebnisse präsentieren. Wir haben demgegenüber aber eine übergeordnete Regimewissenschaft, die nämlich letztendlich dem System zugeordnet ist. Und das ist dann eben halt Herr Drosten, ganz oben der Name muss genannt werden, der ganz klar zielgerichtet argumentiert und längst die Wissenschaftlichkeit verlassen hat. Ich sage das hier in aller Klarheit.
Und dieser Herr Professor Kern von dem Immunologie-Universitätscenter in Fulda, der antwortet auf die Frage, was in der anderen Waagschale liegt, was jetzt dem gegenübersteht, also diesem Risiko. Da sagt er, das Risiko durch die Impfung, dass ich einem gesunden Kind zumuten müsste. Es ist ein Risiko. Wir impfen ja nicht Erkrankte, sondern Gesunde. Das Risiko durch die Impfung müsste darum deutlich kleiner sein als die Gefahr durch die Krankheit. Diese, das haben wir schon festgestellt, ist äußerst klein. Und nun müsste also das Risiko durch die Impfung noch kleiner sein, um in der Abwägung ärztlich raten zu können, lassen Sie Ihr Kind impfen. Und er sagt, das ist ja eine ganz klare Logik. Nun müsste man wissen, wie groß ist das Risiko der Impfung bei sehr jungen Menschen? Und das ist das Problem, das auch die Ständige Impfkommission hat. Wir wissen es einfach nicht.
Wobei wir letztes Mal darüber gesprochen haben, im letzten Podcast, dass wir wissen, dass 80% aller Kinder, die geimpft wurden, mit Nebenwirkungen zu tun haben. 4/5 nämlich, auch das ist offiziell verbrieft. Und damit ist die Frage eindeutig zu beantworten.
Ja, und er sagt zum Schluss, also wir können ja auch jetzt nicht lange Zeit auf irgendwelche Studien warten, die uns belegen, dass das Impfrisiko für Kinder viel geringer ist als das Risiko durch eine Krankheit oder Erkrankung. Und das ist unrealistisch und wird nicht gelingen. Und es hat sich noch jemand zu Wort gemeldet. Das ist der Virologe Alexander Kekulé. Der betonte in seinem Podcast, dass es sich bei der derzeitigen Impfaktion um ein Weltexperiment handelt. Er halte es nicht für notwendig, alle Kinder auf Teufel komm raus gegen Covid-19 impfen zu lassen. Das Ganze hat er übrigens bei RT Deutsch oder die zitieren ihn hier. Er sagt, wir haben bislang nur wenige Monate Beobachtungszeit nach der Impfung. Letztendlich müssten Eltern selbst entscheiden können, was sie machen wollen. Ich sehe die Gefahr, dass ein sozialer oder gar ein politischer Druck entsteht. Und er sagt weiter, ich stelle mir eine Klasse vor, in der 80% geimpft sind und ein paar Kinder eben nicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist, die Leute zu nötigen. Das betrifft auch die Impfpflicht beim Urlaub, die im Raum steht. Was ist, wenn ich meine Kinder mitnehmen will, was ja in aller Regel der Fall ist? Was sagt der Reiseveranstalter? Wir sollten also immer den gesunden Menschenverstand behalten und Risiken relativ gegeneinander bewerten. Denn manchmal hat es auch destruktive Überraschungen in der Wissenschaft gegeben, sagt er. Und es sei eine ethische Frage, zumal in einer niederländischen Studie festgestellt wurde, dass die mRNA-Impfstoffe zwar gegen SARS-CoV-2 helfen, aber Abwehrmechanismen gegen andere Viren gebremst werden. Das ist also auch wieder eine interessante Neuigkeit. Und er sagt, niemand könne vorhersehen, wie sich das mittel- und langfristig auswirkt.
Ja, also man merkt das ja. Das Ganze ist ja nur noch mit einem Irrenhaus zu bezeichnen, dass selbst die führenden Figuren in diesem Regime, welches sich aufgebaut hat, sich permanent selbst widersprechen. Das bedeutet, dass man sagt also, dass die Impfung nicht einmal schützt vor Infektionen. Dann gibt es Aussagen, dass die Impfung sogar den Infektionsdruck auf andere erhöht. Ob geimpft oder nicht geimpft, wird da gar nicht erklärt. Dann heißt es, jeder kann sich sowieso anstecken. Aber man geht davon aus, dass die Krankheit eventuell nicht so gefährlich ist und so tödlich verläuft wie bisher. Wobei wir wissen, im letzten Jahr gab es noch gar keine Impfung. Und da sind die Todesfallraten eben halt sogar zurückgegangen statt gestiegen. Also das heißt, wir haben ja eigentlich nur verwirrendes Zahlenmaterial. Und die werden nur noch politisch eingesetzt, diese Zahlen, um damit ganz bestimmte Strukturen zu vertreten. Und das ist nochmal die Pharmaindustrie im Rahmen einer Vertriebsdirektion. Und die sitzt jetzt in Berlin und das im Kanzleramt und das von Steuerzahlern finanziert. Und das ist das, was das Ganze so erschreckend macht.
Ich möchte nochmal auf diesen einen Punkt hier eingehen. Da hast du noch nichts gesagt dazu, Andreas. Diese ethische Frage, die Kekulé stellt, nämlich in einer niederländischen Studie wurde festgestellt, dass die mRNA-Impfstoffe zwar gegen SARS-CoV-2 helfen, aber die Abwehrmechanismen gegen andere Viren gebremst werden. Er sagt, die angeborene Immunabwehr gegenüber anderen Viren wird heruntergeregelt.
Ja, also die Sache ist die, dass ich deshalb darauf nicht reagiere, weil ich zu wenig davon verstehe. Die Aussage ist richtig, das hat uns auch Professor Hockerts damals gesagt. Also wir müssen natürlich eines sehen, wenn wir mit ganz aggressiven Mitteln in die DNA unserer gesunden Zellen eingreifen, dass das nicht ohne Wirkung bleiben wird, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Da wir wissen, dass eine Zelle sich aber das erste Mal teilt und dann eventuell zwei veränderte Zellen hervorbringt, dann sind es zwei, die sich dann wieder durch Zellteilung vervierfachen, verachtfachen, versechzehnfachen und so weiter. Bei den Milliarden an Zellen dauert diese Exponentialfunktion natürlich sehr lange, bis dann eventuell eine tatsächliche, eventuell sogar tragische, eventuell sogar fatale Nebenwirkung überhaupt erstmal darstellt. Wenn wir wissen, dass alle 7 Jahre, so kenne ich das noch, der Mensch sich zellmäßig komplett einmal rund erneuert hat, das heißt, der Mensch quasi aus ganz anderem Material besteht als vor 7 Jahren, dann können wir uns vorstellen, dass es Jahre dauern kann, bis die Nebenwirkung in der tatsächlichen gewaltigen Form noch Jahre dauern wird. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man sagt, dass es 10 Jahre dauern sollte, bis überhaupt eine Impfung entwickelt wird. Und wenn wir jetzt noch eine Gentherapie, die da ja nur zugrunde liegt, sind die Worte von Herrn Hockerts, hier zugrunde liegt, dann müssen wir natürlich davon ausgehen, dass es hier um ein Neuland handelt und ausgerechnet diese Forschung wird teleskopiert. Und auf der anderen Seite natürlich auch in der Dramatik runtergespielt, ohne Zahlen, Daten und Fakten.
Ja, er sagt hier, Herr Kekulé, dass es für die aktuelle Situation der Corona-Krise und den derzeitigen Massenimpfungen eben keine Erfahrungswerte gibt. Also genau das, was du auch gerade betonst. Noch nie habe man erstens eine Pandemie durch Impfung beendet. Ist auch spannend. Eine ganz spannende Aussage in diesem Zusammenhang, wenn Herr Lauterbach oder Herr Spahn mit treuherzigem Augenaufschlag vor der Kamera stehen und sagen, wir wollen, also sinngemäß natürlich nicht wörtlich, wir wollen diese Pandemie durch Impfung beenden, hat es noch nie gegeben offenbar. Und zweitens sagt er, einen neuen Impfstoff, der auf einem neuen Wirkprinzip beruht, den kann man global in allen Altersgruppen eben nicht einfach einsetzen. Wörtlich, Das ist ein Weltexperiment, ein historisches Experiment seit Entstehung des Homo sapiens.
Ja, und das sind wirklich erschreckende Aussagen. Und wenn wir dann uns mit Herrn Lauterbach auseinandersetzen, wo man ja tatsächlich dann reininterpretieren muss, ist da überhaupt eine wirkliche Empathie gegenüber den Menschen vorhanden? Und wie weit geht tatsächlich das Gefühlsleben einer solchen Funktionsfigur wie Herrn Lauterbach? Denn wenn er solche Sachen heraushaut, dann frage ich mich da, ob da wirklich noch alles ganz am richtigen Platz sitzt.
Das haben sich schon manche gefragt, aber das steht uns natürlich überhaupt nicht zu, das zu beurteilen, weil wir kennen ihn nicht persönlich.
Aber die Symptome sind ziemlich klar.
Ja, du hast dich gerade mit dem Thema, da kommen wir nachher auch noch drauf, vom Psychopathen beschäftigt. Das ist jetzt eine zufällige, keine Verbindung inhaltlich, bitte. Also das wollte ich natürlich damit nicht gesagt haben. Ja, und gestern fand ich auch sehr bemerkenswert, dass die Bild-Zeitung in Person Julian Reichelt, ehemaliger Chefredakteur, ein Video gemacht hat, einen Text auch veröffentlicht hat. Und die Überschrift lautet, weil die Bundesregierung es nicht macht, Bild bittet alle Kinder um Verzeihung. Jetzt muss man nicht ein tosender Fan der Bild-Zeitung sein, aber es kommen doch von dort immer wieder Signale, die diese öffentlich-rechtlich und auch nicht rechtlich-öffentlich, aber öffentliche Mainstream-Empörung ein bisschen in die Bahnen wieder lenkt. Und ich möchte da mal ganz kurz reinlesen, was Julian Reichelt da veröffentlicht hat. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, man kann so gut wie alles unterschreiben, jedenfalls wir, wahrscheinlich andere nicht, aber viele schon. Also auf jeden Fall sagte er, Millionen Kindern in diesem Land, für die wir als Gesellschaft alle mitverantwortlich sind, möchte ich sagen, was unsere Bundesregierung und unsere Kanzlerin bisher nicht wagen, sich wagen zu sagen, wir bitten euch um Verzeihung. Wir bitten euch um Verzeihung für anderthalb Jahre einer Politik, die euch zu Opfern gemacht hat, zu Opfern von Gewalt, Vernachlässigung, Isolation, seelischer Einsamkeit. Für eine Politik und eine mediale Berichterstattung, die euch bis heute wie Gift das Gefühl einflößt, ihr wäret eine tödliche Gefahr für unsere Gesellschaft.
Ja, danke, lieber Julian Reichelt, für diese deutlichen Worte, die wir voll und ganz unterstützen. Und es ist ja auch nicht ganz leicht, sich in einem solchen großen Medienapparat durchzuringen zu solchen Worten, die ja nun eine deutliche Sprache sprechen und auch ganz deutlich gegen die Grundrichtung der Bundesregierung hier vorgeht. Und Julian Reichelt hat das ja auch geschafft, tatsächlich durch seine kritischen Äußerungen, was übrigens einem Journalisten auch entsprechend adeln sollte, und das ist wichtig, tatsächlich auch seine oberste Position dort runterfahren zu können. Ne? Das ist ja, war das nicht so oder wie war das?
Also das würde ich mal als glatte Verschwörungstheorie bezeichnen. Das weiß kein Mensch, warum. Er ist ja nach wie vor bei Springer, hatte aber ganz andere Aufgaben jetzt. Und er hatte sich ja auch kritisch zur Politik der Bundeskanzlerin geäußert, was die Migration, die Massenmigration angeht, beziehungsweise das Hereinholen auch von Terroristen, aber vor allem eben auch damit von antisemitischen neuen Mitbürgern, die die jüdischen und jüdischen Mitbürger schwer unter Druck setzen. Das hatte er alles formuliert. Er hatte auch, wie hieß er, der französische, der Hamburger französische Lagerfeld. So. Mhm. Auch ihm hatte er ein Forum gegeben, der sich auch sehr kritisch dazu geäußert hatte. Und all das ist natürlich politisch unkorrekt, was Reichelt macht. Und er hatte auch aus meiner Sicht durchaus in seiner Amtszeit die Position von Donald Trump in den USA mitvertreten, nicht ganz so angegriffen, wie es andere Mainstream-Medien platt gemacht hatten. Und ich denke mal einfach, er ist der Stachel im Fleisch, er ist unbequem.
Ja, aber das ist das, was ich unter Journalismus verstehe. Und wenn man dann in einem solchen großen Schiff beschäftigt ist, wie in dem Springer-Konzern, dann gehört da natürlich schon was dazu, auch sich dann gegen diese vorgegebenen Meinungen auch mal dann zur Wehr zu setzen und auch mal eigene Worte zu sagen. Und das finde ich ganz toll.
Ja, und er sagte also zu den Kindern dann auch, Ihr seid es natürlich nicht, dass ihr das wie Gift das Gefühl eingeflößt bekommt, ihr werdet eine tödliche Gefahr für unsere Gesellschaft. Das seid ihr nicht. Lasst es euch nicht einreden. Wir haben euch zu schützen, nicht ihr uns. Und ich gehe mal ein bisschen weiter. Er sagte, die Schweden haben ihre Schulen nie geschlossen. Sie sind ihrer Verantwortung den Kindern gegenüber gerecht geworden. Wir nicht. Die Ministerin der Kinder hat sich gerade vorzeitig aus ihrem Amt verabschiedet, um sich von Doktorarbeitvorwürfen ungestört auf einen Wahlkampf vorbereiten zu können. Franziska Giffey ging, ohne auch nur einen Post-it zu hinterlassen, mit zwei Sätzen, was man für Kinder besser machen könnte. Man kann Gleichgültigkeit gegenüber den Anvertrauten nicht zynischer zum Ausdruck bringen. Also hat er noch einen kleinen Seitenhieb da mal untergebracht. Und er sagt, vor allem, was unseren Kindern geschehen ist, haben genug Menschen, auch Bild hat immer wieder gewarnt, aber nichts geschah. Gab es den Merkel-Gipfel für Kinder? Nein. Stattdessen wurde unseren Kindern eingebläut, sie würden Oma umbringen, wenn sie es wagen würden, Kinder zu sein, ihre Freunde zu treffen. Nichts davon hat je jemand wissenschaftlich belegt. Es war nur bequem, das zu behaupten, weil Kinder sich nicht wehren und nicht wählen.
Ja, und damit bestätigt sich das wieder, unser Bild, dass die notwendige Empathie gerade gegenüber Kindern in der obersten Politik wirklich schwer auszumachen ist. Und das sind doch Verhaltensmuster, die zu bestimmten Diagnosespekulationen Anlass geben.
Julian Reichelt scheint durch eigenes Erleben zu diesem Standpunkt gekommen zu sein, nicht nur als politisch-journalistischer Beobachter, denn er schreibt hier auch, was all das konkret angerichtet hat, habe ich persönlich erlebt, als ich vor einigen Wochen die beeindruckenden Alltagshelden der Arche in Berlin-Hellersdorf besuchen durfte. Die ärmsten Kinder unseres reichen Landes, die dort sonst täglich Struktur, Zuverlässigkeit, Zuflucht und Essen fanden, durften während der Pandemie nur noch einmal alle zwei Wochen kommen. Und zwar einfach nur, weil niemand in der Politik sich darum gekümmert hat, wie man es besser machen könnte. Und er sagt weiter, man muss einmal erlebt haben, wie ein Neunjähriger, ich liebe dich, du bist mein bester Freund, zu einem sagt, nachdem man einfach nur zwei Stunden Uno mit ihm gespielt hat, um erahnen zu können, wie einsam diese Kinder sind. Also das heißt, man kann davon ausgehen, dass Reichelt mit offenen Augen durch sein Leben geht. Ich wollte jetzt hier ihn nicht glorifizieren, aber ich finde es schon sehr auffällig, wenn jemand, der eine solch bedeutende Position im Mainstream zumindest innehatte und eigentlich qua Namen immer noch hat, sich derartig aus dem Fenster lehnt. Und sein Schlussresümee ist ein Appell an die Bundesregierung, die nur noch wenige Wochen im Amt ist. Ich flehe Sie an, sagt er, die wenige verbleibende Zeit und Ihre ganze Kraft endlich, endlich, endlich den Kindern zu widmen und alles dafür zu tun, zu heilen, was sie den Jüngsten und Schwächsten angetan hat. Unsere Politiker sollten lieber Schulen und Turnhallen öffnen statt Wahlkampfstände. Sie werden sonst vor ihrem Gewissen und in den Geschichtsbüchern ein Trümmerfeld der Kinderseelen hinterlassen.
Ja, man merkt, dass wir so mit unseren Darstellungen, die wir schon vor einem Jahr gemacht haben, offenbar auch ziemlich richtig gelegen haben. Denn immer mehr schließt man sich auch unserer Grundlage an, wie wir die Welt sehen, nämlich versucht, so objektiv wie möglich und immer alle möglichen Perspektiven gleichzeitig zu beleuchten, für und wider abzugleichen und vor allem auch tatsächlich alle zu Wort kommen zu lassen und nicht nur stringent eine Richtung zu verfolgen. Und so langsam öffnet sich da was und da bricht etwas auf. Man kann nur hoffen, dass es schnell Schule macht und weitergeht.
Nun sind nicht wir jetzt in Anführung im besten Sinne schuld daran, dass Julian Reichelt sich so äußert, aber ich stelle einfach voller Freude fest, dass Leute, die einen wirklich wichtigen Namen haben in diesen Medien hier, dass die sich derartig äußern. Und es ist das Gesetz auch der Wechselwirkung, dass er hier, also er spricht nicht über Karma, das machen wir ja immer, aber er spricht zumindest über das Gewissen und über die Geschichtsbücher. Und damit ist es genau das, was du sagst, nämlich es ist dieser Blick von oben. Ja, und er sagt, die Bundestagswahl, die rückt ja immer näher. Andreas, die Lockdown-Schäden, wir reden ja eigentlich fast jede Sendung darüber, ob es jetzt psychischer, physischer oder wirtschaftlicher oder finanzieller Natur ist. Und die Bevölkerung leidet mehr und mehr. Dagegen fährt aber Frau Merkel und ihre Administration die pure Impfideologie weiter.
Ja, das ist schon sehr spannend, weil Frau Merkel hat ja im März angekündigt, jeder würde im Lande bis zum 21.09., also September, kurz vor der Wahl, ein Impfangebot erhalten. Allein aus dieser Aussage ergibt sich ja, dass der Lockdown darüber hinaus aufrechterhalten werden soll. Da die Impfung ja nur eine Notzulassung hat, ist sie gewissermaßen vom Lockdown abhängig. Das ist den meisten gar nicht so ganz klar, denke ich. Und die Impfung müsste demnach nach Beendigung dieser Maßnahme eingestellt werden, weil ihr damit die rechtliche Grundlage entzogen würde. Das ist wirklich entscheidend aus meiner Sicht. Deshalb wird das auch immer wieder verlängert. Also der 21.09. als Termin, also kurz vor der Wahl, eines sogenannten verbindlichen Impfangebotes ist ein sehr geschickter und taktischer Schachzug, glaube ich. Merkel hat im Interview unverhohlen angedroht, dass jeder, der dieses Angebot nicht wahrnimmt, unter Umständen von gewissen Privilegien ausgeschlossen werden kann. Mit den Privilegien meint man spannenderweise die Grundrechte, Freiheit, freie Meinungsäußerung und so weiter und so fort. Das wird ja hier schon als Privilegien von Frau Bundeskanzlerin Merkel dargestellt. Es ist unfassbar. Macht man den Urnengang, und das ist die Frage, nämlich zur Wahl, womöglich auch von einer Impfung oder einem Test abhängig, dann trifft das natürlich besonders die Wähler der alternativen Parteien. Das Ziel könnte sein, das traue ich ihr zu, Ungeimpften das Betreten der Wahllokale zu untersagen. Wenn das erst kurz vor der Bundestagswahl, die am 25.09. stattfindet, bekannt gegeben würde, ist es auch zu spät, eine Briefwahl zu beantragen. Also ich glaube, diese Terminabstimmung ist in eine sehr durchdachte Strategie eingebunden. Und es wird für die politische Führung jetzt wirklich sehr schwer, dieses ganze Szenario bis dahin aufrecht zu erhalten. Und so ist ein Scheitern des Ganzen durchaus denkbar. Ich hatte da gestern eine ziemliche Diskussion mit einem Menschen, der mir geschrieben hat, einem Zuhörer, darüber bin ich sehr dankbar. Und da gab es dann einen Dialog. Und deshalb ist es für mich auch nochmal ganz gut, dass ich das hier auch nochmal darstellen kann.
Ja, okay, daher, ja, ich habe nämlich gestern schon gesehen, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hattest, genauso wie du auch noch zum letzten Podcast etwas nachtragen möchtest, weil da ging es um das Thema Borderline. Und es ist immer schön, wenn unsere Leser im Kanal dann aufmerksam zuhören und vielleicht noch mal ein paar neue Impulse. Bitte jetzt nicht alle irgendwelche Impulse, aber wenn es um so wichtige Dinge geht wie das, was du jetzt dann noch zu sagen hast, Andreas, dann doch schon.
Ja, also das war sehr schön, weil im letzten Podcast sprach ich ja so ganz spontan von einer Borderline-Verhaltenssituation der Politiker und ich meinte damit den Kontrollwahn der Politik, den wir ja haben. Und ich bekam daraufhin eine Mail von einem Psychologen, der mir ganz verständlich und wertschätzend klar machte, dass dieser Begriff von mir wirklich ungünstig gewählt war. Nun bin ich kein Psychologe und kann das nicht alles beurteilen, sondern das ist ja immer sehr spontan. Unsere Podcasts sind ja von meiner Seite her weitgehend unvorbereitet, weil du bist hier, Eva, die Journalistin und ganz klar in Charge. Und du steuerst ja auch die Redaktion hier vor jeder Sendung. Ich sehe ja, was da für eine Wahnsinnsarbeit ist. Also ich bin sehr dankbar für die Kritik und wegen meiner Borderline-Vokabel und möchte hier gern seine Sichtweise nochmal kurz darstellen. Also typisch für die Borderline-Persönlichkeitsstörung im psychiatrischen Sinn sind instabile, aber intensive zwischenmenschliche Beziehungen, die durchaus dabei sind. Rasche Stimmungswechsel, Impulsivität und aufgrund von gestörter Selbstwahrnehmung ein schwankendes Selbstbild. Mir ist das wichtig, dass ich das mal hier kurz klar darstellen darf. Die Wissenschaft geht mittlerweile davon aus, dass dies eine multiple Traumatisierungsstörung ist. Die deutsche Gesellschaft ist durch die beiden Weltkriege, so seine Darstellung, Folgen der Flucht und Vertreibung und den Holocaust natürlich komplett traumatisiert. Traumatisierung wird aber bewiesenermaßen transgenerational vererbt. Somit sind Borderline-Tendenzen in vielen Menschen zu finden und führen eher zur Selbstsabotage, überemotionalen und selbstdestruktiven Verhaltensmustern. Ein Kontrollzwang geht dann eher in die Richtung, mehrfach zu prüfen, ob der Herd zum Beispiel auch wirklich aus ist. Also nicht nur die Menschen zu prüfen, habe ich die Kontrolle über andere Menschen, sondern das sind so bestimmte Muster, die daraus resultieren. Und was der Psychologe hier schreibt, da möchte ich gerne einmal zitieren. Ich denke, die Politiker und Lobbyisten sind eher Psychopathen. In psychiatrischen Diagnosesystemen spricht man dabei meist von dissozialer oder antisozialer Persönlichkeitsstörung. Typisch für diese Persönlichkeitsstörung sind geringes Einfühlungsvermögen in andere, fehlendes Schuldbewusstsein sowie wie Verantwortungslosigkeit und Missachtung sozialer Normen, Regeln und Verpflichten. Wir reden hier über die Einschätzung der Politik aus Sicht dieses Psychologen. Psychopathen lügen, betrügen und nutzen ihre Mitmenschen geschickt aus. Sie manipulieren andere zum Wohle ihrer eigenen Interesse und Zielen, die sie über das Wohl der anderen stellen und die sie aus Ermangelung der sozialen Perspektive mit Hochdruck voranbringen. Zitat Ende. Herzlichen Dank für diese Aufklärung. Das ist wirklich großartig, dass ich da noch mal was zu sagen kann. Übrigens gibt es da interessante Videos auch und bestimmte Analysen von entsprechenden Analysten und Psychologen. Und man kann heute feststellen, Mark T. Hoffmann, der hat das zum Beispiel gemacht, der spricht zum Beispiel davon, dass man heute erkennt, dass Psychopathen in der normalen Bevölkerung mit 1% vertreten sind, aber in der Wirtschaft, in den Führungspositionen und in der Politik mit 6%. Das heißt, wir haben eine erhöhte Anzahl von Psychopathen in der obersten Liga der Politik und in der Wirtschaft von 600% über dem Normalwert, wie wir ihn in der Normalbevölkerung finden. Ich finde, das ist auch eine interessante Aussage. Und das sind Menschen, die empathielos sind, die tatsächlich keine Gefühle haben für andere. Man muss einfach wissen, man kann sich auch an bestimmte Dinge gewöhnen. Das ist wie ein Blinder, der von der Farbe spricht. Und das kann man erkennen, wenn ich zum Beispiel einem Blinden sage, ein Himmel ist blau und die Wiese ist grün und die Sonne ist gelb, dann kann ich ihm das beibringen und er könnte das auch wiederholen, ohne zu wissen, was die Farbe eigentlich ist. Sodass man Psychopathen relativ schwer erkennen kann, denn sie sprechen von feinen Sensibilitäten, sie sprechen von Empathie, sie sprechen von Mitgefühl, aber oft wissen sie gar nicht, was das überhaupt ist. Das sind Menschen, die nach Mechanismen zum Beispiel ganz klar sogar einschätzen können, die Psyche anderer Menschen, aber nach ganz anderen Kriterien, nicht durch Mitleid, denn das ist in der Empathie, sondern durch Beobachtung und durch Lernen. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet und ich habe festgestellt, damit werde ich mich jetzt ein bisschen mehr beschäftigen.
Ja, es ist ja auch dann die Frage bei allem, was du da aufzählst, was typisch für diese Persönlichkeitsstörung ist, also geringes Einfühlungsvermögen oder Verantwortungslosigkeit oder Missachtung sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen, dass Psychopathen auch lügen und betrügen und ihre Mitmenschen geschickt ausnutzen und sie manipulieren zum Wohle ihrer eigenen Interessen und Ziele. Also da fallen mir nicht nur die Politiker ein, da fallen mir auch eine ganze Menge Journalisten ein, die im Zuge der Mainstream-Medien, um in ihrem Job bleiben zu können, um ihr monatliches Salär einkassieren zu können, dieses Spiel von Täuschung und Manipulation mitmachen, unter Missachtung sozialer Normen. Da sind wir wieder bei diesem Thema zum Beispiel mit den Kindern. Wo ist die Empathie für die Kinder? Wo ist die Empathie für die Eltern und Großeltern dieser Kinder? Wo ist die Empathie in der Berichterstattung für unsere Gesellschaft? Warum sehen wir nur auf Fotos, die diese ganzen Artikel, diese lauten Mainstream-Artikel begleiten, blaue Handschuhe, Spritzen, Arztkittel, kaltes Werkzeug in irgendwelchen Labors, Kanülen, Das ist unsere neue Normalität. Warum unterstützt ihr das? Aber offenbar ist eine solche Frage oder, wie Julian Reichelt das gemacht hat, ein Appell wahrscheinlich wirkungslos, weil wenn sie gar keine Empathie entwickeln können, wie sollen sie diese Worte verstehen?
Ja, wenn wir wirklich versuchen, dieses Thema der Psychopathie in obersten Etagen von allen Unternehmen, und wir dürfen nicht vergessen, dass Mainstream-Medien auch Konzerne sind. Die haben also nicht in erster Linie die Aufgabe, objektiv zu berichten. Das steht mehr oder weniger auf ihren Schildern in der Werbebroschüre. Aber unterm Strich gesehen haben sie ein Interesse daran, ihre Bilanzen entsprechend hochzufahren und Gelder zu generieren. Dadurch ist die Objektivität ja schon gar nicht mehr gewährleistet. Und wenn wir wissen, dass in diesen Führungsstrukturen wir eine überproportionale Anzahl von Psychopathen finden. Wir müssen einfach eines dazu wissen, und das ist das, was dieser Mark T. Hoffmann sehr, sehr deutlich macht. Es ist ein junger Analyst, der unglaublich klar und logisch spricht. Und auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, das muss aber auch gar nicht, halte ich ihn für einen sehr intelligenten und auch für einen sehr klar strukturierten Menschen. Psychopathen, da erinnert man sich sehr schnell an Hannibal Lecter, Dr. Hannibal Lecter aus dem Schweigen der Lämmer. Das ist aber nicht der typische Psychopath. Der typische Psychopath ist eher dumm, einfach strukturiert, hat keinen Doktortitel. Das muss man ganz klar sagen. Das ist für Hollywood natürlich ein bisschen schöner gemacht. Es gibt aber auch Ausnahmen. Der normale Psychopath kommt aus einer Struktur heraus, wo er ein No-Name war, eigentlich nichts kann, nie auffällig war, nie Erfolg hatte bei Frauen oder umgekehrt bei Männern, je nachdem, wie man ist. Und das bedeutet eben halt, dass diese Menschen kein Selbstwertgefühl haben. Und wenn diese Psychopathen beispielsweise ein Messer in die Hand bekommen, dann besteht tatsächlich die Gefahr, dass sie überlaufen und damit das erste Mal Macht über andere Menschen ausüben können. So entstehen zum Beispiel psychiatrische, tatsächlich schwerste kriminelle Akte. So, nun gibt es natürlich, sind nicht alle so, sondern es gibt durchaus Menschen, und das ist das, was sie alle vereint: mangelnde Empathie, keine hohe Sensibilität, kein wirkliches Gefühlsleben. Das prägt sie. Davon gibt es natürlich auch Menschen, die gut aussehen und qualitativ hochwertig sind und auch eine gute Ausbildung haben und auch intelligent sind. Die gibt es natürlich auch. Und die brauchen kein Messer, um dann irgendetwas zu machen, sondern die gehen dann zum Beispiel in oberste Etagen von großen Konzernen und so weiter, und dort finden wir sie wieder, und dann sind sie in der Lage, mit ihren Fähigkeiten tatsächlich Menschen so zu steuern, dass sie jetzt keine Gewalt ausüben im körperlichen Sinn, aber Gewalt ausüben tatsächlich im Rahmen von psychiatrischen, ich sage mal, Entwicklungen. Und wenn man diese Dinge mal versucht zu analysieren, dann tun sich schon ein paar Abgründe auf. Dazu gehört auch das, was uns Herr Dr. Marz ja zum Beispiel auch gesagt hat, natürlich noch das große Problem des Narzissmus, der Minderwertigkeitskomplexe und so weiter. Also wir finden diese psychologischen Muster und Strukturen und auch pathologischen Zusammenhänge in Führungspositionen aller Arten ziemlich stark ausgeprägt.
Ja, Marz nennt das ja die Normopathie, weil die Psychopathie im Prinzip schon normal geworden ist oder zur Norm geworden ist. Er sagt, ein großer Teil unserer Gesellschaft unterliegt dieser Normopathie, die in engem Zusammenhang mit der Psychopathie steht. Und er führt dies, wie übrigens viele andere Bindungsforscher, hauptsächlich darauf zurück, dass Kinder in den ersten 3 bis 4 Jahren nicht bedürfnisgerecht behandelt werden. Nämlich, dass sie die Nähe zu ihrer Mutter haben dürfen, die sie dringend brauchen, um Selbstwertgefühl, um ein Urvertrauen entwickeln zu können, um zu einem eigenen stabilen Selbstbild zu kommen. Das entsteht, wenn die Kinder die Chance haben, naturgerecht bei der Mutter zu bleiben. Da aber die politischen Pläne dafür gesorgt haben, die Strategien, dass die Kinder und die Mütter getrennt werden und man den Müttern eingeredet hat, ihr macht jetzt Karriere, obwohl viele gerne zu Hause geblieben wären, aber sich das finanziell nicht mehr leisten konnten, weil die Gesetze so umgestellt wurden, dass sie es sich nicht mehr leisten sollten, sondern die Kinder weg in fremde Hände geben mussten und die Kinder dadurch eben nicht die Wärme, die Liebe, die sie brauchen für eine gute, stabile Entwicklung bekamen, sondern im Kollektiv fremdbetreut, auch wenn die Betreuer noch so oder Betreuerinnen noch so bemüht gewesen sind, sie konnten der Sache gar nicht Herr werden, weil hier auch Konstrukte innerhalb von wenigen Jahren aus der Erde gestampft wurden, nämlich fast 1 Million Krippenplätze. Man hatte aber gar nicht das Personal dafür. So ist es oft passiert, dass eine Erzieherin für 20 Kinder unter 3 Jahren zuständig war. Und Bindungsforschung sagt, maximal 3 Kinder unter 1 Jahr kann eine Erzieherin bewältigen, um alle Bedürfnisse, die eine fremde Person überhaupt erfüllen kann, erfüllt.
Ja, wenn ich zum Beispiel Bilder sehe von weinenden Kindern oder Kinder, die sich quälen, dann kann ich mir teilweise gar nicht ansehen, weil es mich dermaßen reißt und emotional berührt, weil mein Mitleid dermaßen gerissen wird, dass ich es kaum aushalten kann. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Wenn wir aber in den obersten Etagen der Politik Entscheider haben, die das zulassen, dann muss die Frage gestellt werden, sind es genau die Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, die keine Empathie und kein Mitleid haben? Wir können nämlich nicht reinsehen. Das bedeutet nicht, dass wenn er sagt, er hat Mitleid und er hat Empathie und er leidet darunter, dass es auch wirklich stimmt. Es könnten auch nur Vokabeln sein, die er ausspricht, einfach um diesem Muster Genüge zu tun, damit die Menschen sagen, okay, der macht das ja eigentlich gegen seine Empfindung. Für mich ist es schwer vorstellbar, dass ein Mensch, ich gucke jetzt in mich hinein jetzt und ich stelle, wie gefühlsmäßig ich betont bin und wie empathiestark ich bin. Und das ist jetzt kein Lob, sondern das sind schon bei mir sehr starke Auswüchse. Und ich weiß einfach nur, wenn das ein Mensch in einer Führungsposition hat, dann wird er sich mit allem dagegen wehren, solche Entscheidungen durchzuführen, dass Kinder mit Masken in Räumen sitzen und die Fenster auf und müssen im Winter frieren und so weiter und werden gegen ihren Willen geimpft und gequält. Das ist für mich nicht vorstellbar. Und da öffnet sich für mich durch diese Psychopathentheorie tatsächlich ein neues Feld. Und ich finde, das ist wichtig, dass das diskutiert wird.
Ja, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der wird zur Zeit des jüngsten Gerichtes erkannt werden. Und daran sehen wir, in welcher Zeit wir stehen.
Ja, und ich meine natürlich auch nicht alle um Himmels Willen. Und diejenigen, die sich jetzt dagegen wehren, uns würden sagen, der hat uns alle als Psychopathen bezeichnet. Nein, das habe ich nicht. Diejenigen, die sich angegriffen fühlen, die meine ich. Und die anderen nicht. Und genau die bitte ich, ihre Kraft einzusetzen gegen diese Strukturen.
Gegen diese Strukturen helfen in diesem Fall tatsächlich nur erstmal Erkenntnis, dass man dazugehört und dann eine ordentliche Therapie. Aber wer ist dazu schon bereit? Man kommt dadurch jedenfalls sehr viel weiter. Die Menschen, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, die Fehler bei sich erkannt haben, Muster, die sie weghaben wollten und die darauf eine Therapie gemacht haben, da kann man wirklich davon ausgehen, dass diese Menschen viel reicher an ihren Erfahrungen geworden sind und einen anderen Blick auf das Ganze haben, als jemand, der sagt, nein, nein, ich bin vollkommen in Ordnung, ich habe sowas nicht nötig. Ich selber habe auch Therapien gemacht und ich weiß, das ist manchmal ganz schön anstrengend, aber wenn man so richtig durch den eigenen Morast durchwartet und erkennt, dass man nicht das Opfer ist, sondern dass man anderen gegenüber durchaus zum Täter geworden ist mit seinen Marotten und die Menschen so unter Druck setzt, dann hat man die Möglichkeit, weiterzukommen.
Ja, also als ich selbst auch bei mir irgendwann mal angefangen habe, mich mal selbst zu diagnostizieren, das macht ja auch Spaß und ich bin auch nicht ein Hobbypsychologe, sondern ich habe auch bei mir festgestellt, bestimmte Muster, die ich offenbar auch schon von meinen Eltern mitbekommen habe, die es wiederum von ihren Eltern mitbekam und ich auch schon bereits an meine heute erwachsenen Kinder weitergegeben habe. Und ich habe dann plötzlich festgestellt, dass wir bestimmte Muster tradieren und es gibt ja dieses berühmte Buch, das Drama des begabten Kindes. Von wem war das nochmal?
Alice Miller,
genau. Und das hat mich natürlich wirklich gerissen. Und ich habe daraufhin dann auch Kontakt im Rahmen meiner Familie versucht, da zu finden und habe dann mich vor allem auch geoutet und um Entschuldigung gebeten für meine eigenen Fehler gegenüber meinen eigenen Kindern. Denn dass wir irgendwann lernen, in diesen Traditionsketten diese Muster zu brechen. Und für mich war das natürlich auch eine Befreiung, dieses sich entschuldigen dürfen und sich um Verzeihung zu bitten, um dann zu sehen, dass sich dadurch neue Veränderungen entwickeln. Und ich festgestellt hatte, dass ich dadurch natürlich auch wieder viel besser in der Kommunikation mit meiner Familie oder sowas bin. Das sind ja auch das waren gar nicht eingeschränkte Kommunikation, aber sie waren in das eben halt doch, weil diese bestimmten Muster einen natürlich auch schon irgendwo hemmen. Hochinteressante Entwicklungen und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dadurch so viele Fehler schon habe ausmerzen können und noch viele vor mir habe, die ich noch ausmerzen muss.
Ja, ich möchte da an den deutschen Dichter und Denker Friedrich Rückert erinnern, der im 18. Jahrhundert geboren war. Und der hatte einen sehr richtigen Satz gesagt, der lautet so: Das sind die Weisen, die durch Irrtum zur Wahrheit reisen. Die beim Irrtum verharren, das sind die Narren.
Sehr schön gesagt.
Ja, also es heißt, das Erkennen von Fehlern und dass dann auch diese Fehler weghaben wollen. Das ist eigentlich der wichtigste Schritt. Aber darüber reden wir ja auch viel im Abendgebet und Hildegard von Bingen mit der Psychotherapie der Seele, da machen wir ja viel darüber. Also wer daran interessiert ist, immer schön das Abendgebet hören. So, jetzt springen wir in die USA, beziehungsweise in die ganze Welt, aber es ist ein Thema aus den USA und aus China. Und Markus Gärtner, der freie Journalist, der früher ja auch, ich glaube beim WDR war er, ein arrivierter Mainstream-Journalist war und es irgendwann nicht mehr ausgehalten hat. Markus Gärtner hat ein Video heute veröffentlicht, das findet ihr vor dem heutigen Podcast, das haben wir vorhin eingestellt. Und er schneidet das Thema Mikrobe an. Mikrobe, kommt sie nun aus Wuhan, aus einem Labor, ja oder nein? Und dieses Thema ist ja vor einem Jahr durch Donald Trump aufgeworfen worden, der behauptet hatte, mit dem Zeigefinger nach China gewiesen hat und gesagt hat, bei euch ist das aus einem Labor entwichen, ob vorsätzlich oder nicht, wissen wir nicht. Und spannenderweise, Markus Gärtner hat einen Beitrag darüber gemacht und er sagt, die etablierten Medien haben sich beeilt, dies als Humbug vor einem Jahr zu entlarven. Rechte Netzwerke hätten das gestreut, Verschwörungstheoretiker. Und jetzt aber hat der Nachfolger von Donald Trump, der heißt ja Joe Biden, wie wir alle wissen, die Geheimdienste angewiesen, doch diese Spekulation zu prüfen, da es Hinweise darauf gäbe. Und plötzlich lesen wir jetzt nicht mehr von Verschwörungstheorien oder Humbug, sondern jetzt auf einmal sind es Hypothesen oder Vermutungen. Und er sagt, die klassischen Medien, die framen sich alles zurecht. Motiv, Hintergrund, Zusammenhang, Inhalt. Sie konditionieren unser Denken, sie manipulieren uns. Und dieses Video ist echt ein schönes Beispiel, weil er da auch viele Zeitungen, Portale aufzeigt, wie die FAZ oder NTV oder Focus oder so, die letztes Jahr das Ganze eben als Humbug oder Verschwörungstheorien oder so bezeichnet haben und jetzt sagen, ja, nee, das sind jetzt Thesen, es sind Verdachtsmomente, das muss man überprüfen.
Ja, also kein Wort der Entschuldigung einer Fehleinschätzung und eines Bashings im letzten Jahr, als eben noch der falsche Präsident ihrer Meinung nach an der Macht war. Hier sehen wir so die direkte Einflussnahme, die eben halt auch in diese Politik hineingeht von den Massenmedien. Nichts dergleichen, da können wir lange warten. Nein, nein, es werden jetzt die Verschwörungstheorien, womit man andere Menschen wie uns auch zum Beispiel oder auch ähnliche tatsächlich diffamiert hat, das wird jetzt als innovatives journalistisches Wissen eben halt als, wie nennt man das, wenn man innovatives, ist egal, auf jeden Fall der journalistischen Sorgfaltspflicht jetzt nachgekommen, werden die Dinge jetzt genau anders, investigativ, das war das Wort, was mir fehlte, das wird jetzt gebracht, das heißt, der investigative Journalismus hat jetzt das herausgefunden, was wir im März 2020 bereits berichtet haben.
Ja, und letztes Jahr hatte aber auch die Bild-Zeitung darüber nicht ganz mainstreamig berichtet, wenn wir uns erinnern. Und die haben das Thema auch aufgegriffen und titeln also zu diesem Thema Corona-Ausbruch in Wuhan, Fragezeichen, wie Medien die Vertreter der Labortheorie verhöhnten. Und sie schreiben, das wird jetzt plötzlich nach der Veröffentlichung eines Geheimpapiers durch das US-Außenministerium, wird dieses Thema plötzlich wieder ernst genommen und so schnell kann es auf einmal gehen. Und es, hier wird geschrieben, dass von vielen Medien und Aktivisten diese These lächerlich gemacht worden war durch Donald Trump, die er geäußert hatte. Viele wurden als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Und jetzt sei das auf einmal, ja, ganz normal. Und in der Tat hat das Biden-Team, die Biden-Administration, eine Untersuchung in Auftrag gegeben über einen möglichen Zusammenhang zwischen den Ursprüngen des neuartigen Coronavirus und diesem Labor in Wuhan. Und selbst der Gesundheitschef der USA, Dr. Fauci, ein erklärter Gegner von Trump, der auch damals Trump gemaßregelt hatte öffentlich, hat jetzt inzwischen gesagt, dass er nicht mehr überzeugt sei, dass sich Covid-19 auf natürliche Weise entwickelt habe. Wörtlich sagte er, ich denke, wir sollten weiter untersuchen, was in China vor sich ging, bis wir nach besten Kräften herausfinden, was passiert ist. Andreas, es ist ja ein ganz offensichtlicher Stimmungswechsel, der plötzlich sich gegen China richtet, die auch empört sind. Auch dazu kommen wir gleich noch. Was kann denn dahinter stecken?
Ja, es ist wirklich schwierig, weil wir wissen natürlich, dass die Chinesen die Vorgaben der US-Amerikaner nicht unbedingt immer folgen. Und das merken sie gerade ganz deutlich. Und das hat vor einem Jahr Donald Trump deutlich auch auf den Punkt gebracht und hat sich kritisch dagegenüber geäußert. Und man hat sich ja nur pro-chinesisch geoutet und jetzt fällt es genau ins Gegenteil. Frau Merkel hat übrigens immer noch die alte Form drauf. Das heißt also, sie hat ja gerade darum geworben sogar, dass die Chinesen mehr in Deutschland und in Europa sogar investieren mögen, weil, also aus meiner Sicht ist es so, die chinesische Volkswirtschaften oder die entsprechenden Strukturen der Investoren, die sind gerade dabei, die Bundesrepublik Deutschland speziell, aber auch in europäischen anderen Bereichen, die Unternehmen zu annektieren. Das heißt, es ist ein feindlicher Angriff, ein Übernahmeangriff. Und Frau Merkel fordert, dass die Chinesen bitte ihre Invasion ein bisschen stärker vollziehen gegen Europa und gegen Deutschland, gegen die Volkswirtschaft. Und das ist das, was mir natürlich da schon wirklich Gedanken macht. Und mittlerweile ist der Irrsinn natürlich sehr, sehr stark. Herr Biden spielt aus meiner Sicht ja nun wirklich keine große Rolle mehr, sondern das macht die Administration. USA ist durch China natürlich sehr stark infiltriert. Auf der anderen Seite merkt man, es gibt die alten Strukturen der konservativen und dann der sogenannten progressiven Kräfte, also ein Durcheinander. Und das kann sich auch morgen mal wieder ganz schnell ändern.
Ja, und ich habe es gerade schon angedeutet, der Kampf um die Mikrobe tobt. China antwortet postwendend, verurteilt Bidens Wuhan-Verschwörungstheorie, so bezeichnen sie dies, und fordert jetzt umgekehrt eine Untersuchung der geheimen Biolabore in den USA. Und in letzter Zeit, so heißt es, von einem Diplomaten aus China, haben einige Leute den alten Trick des politischen Hypes über die Herkunftssuche von Covid-19 in die Welt gespielt. Verleumdungskampagnen und Schuldzuweisungen feiern ein Comeback. Und die Verschwörungstheorie des Laborlecks kommt wieder an die Oberfläche. Ohne Namen zu nennen, deutet er an, dass einige politische Kräfte auf politische Manipulation und Schuldzuweisungen fixiert sind, während sie die dringende Notwendigkeit ihres Volkes, die Pandemie zu bekämpfen, und die internationale Forderung nach Zusammenarbeit an dieser Front ignorieren. Daraus hören wir ja auch die Worte von Frau Merkel, die derzeit mit der WHO und einigen wenigen Regierungschefs, nämlich 24 unter anderem aus Rumänien und Fidschi, zusammensitzt, um einen globalen Pandemievertrag zu zimmern. Offiziell ist China nicht dabei, aber wenn man sich das hier anhört, klingt es ja danach.
Ja, diese gesamte Verwirrung dient natürlich dazu, auch von diesem Fiasko abzulenken. Wenn wir 200 Staaten haben und die größten Volkswirtschaften sind USA, China, Japan, ja, das sind die ganz, ganz Großen, die wir haben. Und ausgerechnet die sind da überhaupt nicht bei. Russland mit den größten Rohstoffvorkommen, die sind nicht dabei. Das heißt, der größte ökonomische Teil der Erde ist überhaupt nicht dabei. Und jetzt sind die Fidschi-Inseln und Rumänien, die sitzen jetzt quasi zusammen mit Frau Merkel, mit noch ein paar anderen Staaten natürlich.
Ja, fairerweise muss man sagen, Frankreich, Großbritannien und so weiter sind auch dabei. Also einige europäische Staaten und einige wenige afrikanische.
Ja, aber doch sehr stark geführt von einer deutschen Führung von Frau Merkel, die da doch eine große Rolle spielt, die gerade dabei ist, ihren eigenen Wirtschaftsstandort final zu ruinieren durch ihre entsprechenden politischen Maßnahmen. Und das heißt also, hier ist also eine absteigende Organisation dabei, schnell nochmal alle irgendwie durchimpfen zu wollen. Also für mich ist das alles ein bisschen sehr irre.
Es gab auch in der Weltpresse verschiedene Artikel darüber, dass Angela Merkel der Welt einen globalen Impfplan aufzwingen will. Also sie ist ja mit dieser Entscheidung, 900 Millionen Euro dort hineinzuspenden in die WHO, damit jetzt globale Pandemieverträge zustande kommen, hat sie sich selbst praktisch auf Platz 1 gehievt. Sie führt die Gruppe an und sie führt das Wort. Und da fühlen sich natürlich viele Länder nicht nur unter Druck gesetzt, sondern wahrscheinlich auch, so klang es bei manchen Artikeln in der Auslandspresse durch, unangenehm an die deutsche Führungsrolle, ich habe nicht Führer, ich habe Führungsrolle gesagt, erinnert und wehren sich alleine schon deswegen, weil es die deutsche Bundeskanzlerin ist, die das durchdrücken will.
Ja, wir hatten eine Zeit, da gab es nur eine Himmelsrichtung, wo die Zukunft für Deutschland liegen sollte. Jetzt ist es im Osten, Süden, Westen und Norden.
Andreas, also China gibt hier in diesem Kampf mit den USA um die Herkunft der Mikrobe mehr oder weniger zu erkennen, dass man sich, das so hieß es ja, warte mal, ich wiederhole das nochmal, der chinesische Diplomat setzte in Bezug auf die bevorstehende Untersuchung sich für eine internationale Zusammenarbeit unter der Beachtung der Fakten und der Wissenschaft ein, mit dem Ziel, künftige Pandemien besser handhaben zu können. Er sagt wörtlich, die Suche nach dem Ursprung, eine Sache der Wissenschaft, zu politisieren, wird es nicht nur erschweren, die Herkunft des Virus zu finden, sondern auch dem politischen Virus freien Lauf zu lassen und die internationale Kooperation in der Pandemie ernsthaft behindern. Mit anderen Worten, das ist ja genau das, was Frau Merkel da jetzt gerade durchsetzt. Könnte es sein, dass es da Absprachen gibt zwischen ihr und China, dass dieser WHO-Vertrag für die Pandemiebekämpfung globalerweise zustande kommen soll und muss?
Ja, wir können natürlich überhaupt nichts mehr ausschließen. Das Hauptproblem, und das dürfen wir nicht vergessen, ist, wir haben ganz große Spieler im ganzen Weltgeschehen. Und der oberste Spieler aus meiner Sicht ist die Kommunistische Partei Chinas. Dort ist der oberste Spieler noch. Auch da gibt es natürlich Tendenzen von Oppositionen und so weiter. Aber die chinesische Mentalität ist auch sehr speziell. Und dazu haben wir natürlich die NGOs und die gesamten NGOs wie WHO und UN und EU und IWF und Weltbank und alle, wie sie heißen, das sind ja letztlich NGOs und keine hoheitlichen nationalstaatliche Organisationen, sondern privatier gesteuerte und auch aus meiner Sicht manipulierte, das ist meine persönliche Meinung, Organisationen, die längst eingegriffen haben in die Nationalstaatlichkeit und auch in deren Regierungen, die dann von Verschwörungstheoretikern als Marionetten bezeichnet werden. Das ist ja eins der Hauptprobleme. Und aus diesem Grunde würde es mich nicht wundern, wenn an der Stelle eine neue Weltorganisation entsteht, die Einweltregierung, aber auf offenbar anderen Füßen als das, was wir über das World Economic Forum hören.
Ja, und dann könnte noch die nächste Frage lauten, was ist es, was Joe Biden bzw. dessen Administration jetzt leitet, dass plötzlich praktisch eine Art Affront aufgemacht wird gegen China, indem man sagt, Geheimdienste ermitteln jetzt, dass das vielleicht doch bei euch entstanden ist. Also das heißt, sich weltweit ganz offen gegen China stellen und sagen, da müssen wir erstmal gucken. Gleichzeitig zu dem Zeitpunkt, wo ja Frau Merkel und dieser globale Pakt fürs Impfen und für Pandemien beschlossen werden soll in Form eines neuen WHO-Vertrages mit natürlich absoluter Minderheit der Länder auf der Welt. Ist es denkbar, dass sich die USA aus diesem WHO-Pandemie-Vertrag irgendwie herauswinden wollen, den Frau Merkel unbedingt erzwingen möchte?
Ja, das könnte schon sein. Und ich glaube auch, und das spricht ja auch so ein bisschen für unsere geistige Sicht auf diese Welt, dass wir damit rechnen, dass gerade Russland und USA die zwei großen Weltgebiete sind auf dieser Erde, wo als erstes so etwas wie eventuell sogar eine Vernunft einkehrt. Und zwar unabhängig von Akteuren im Weißen Haus oder im Kreml. Das spielt dann keine große Rolle. Ich glaube ganz einfach, dass immer mehr Menschen die Zusammenhänge erkennen. Wir haben gesehen, wie in Russland die Menschen mit der Corona-Krise umgehen, indem sie nämlich ganz normal miteinander umgehen wie immer und auch sich frei entscheiden, zum Beispiel sich nicht impfen zu lassen. Und auf der anderen Seite in den Vereinigten Staaten von Amerika ähnliche Tendenzen, wo die Leute sagen, reicht jetzt, wir machen wieder unser altes, normales Leben weiter. Das ist nicht der richtige Weg, das alte Leben, aber wieder ein Fundament, um sich tatsächlich mit den Veränderungen auseinanderzusetzen.
Nun steht Joe Biden und seine Administration nicht unter Verdacht, dass sie solche klugen Einsichten haben könnten. Aber es ist eben trotzdem spannend. Wir werden das einfach mal weiter beobachten. Wir wollen jetzt auch keine Verschwörungstheorien hier äußern. Könnte man natürlich auch zu dem Thema, aber das lassen wir. Fakt ist, und das steht fest, dass es inzwischen 25 US-Bundesstaaten sind in den USA. Und das ist genau die Hälfte, gebietsmäßig weit mehr als die Hälfte, die sich gegen die Lockdown-Maßnahmen, zum Teil gegen Maskenpflicht und so weiter gestellt haben. In diesen Ländern läuft der Verkehr wieder normal, die Wirtschaft, die Restaurants sind offen und es kehrt tatsächlich das ein, was du auch gerade mit Vernunft bezeichnet hast, nämlich raus aus diesem Hype, raus aus dem, was Julian Reichelt in der Bild-Zeitung den Kindern gegenüber gesagt hat, dass die Kinder missbraucht, missachtet, auch belogen wurden, unter Druck gesetzt wurden. Und er hat eben auch das aus diesem The Hammer and the Dance Papier zitiert, dass die Kinder dafür mitverantwortlich gemacht werden von der Politik, wenn Oma und Opa sterben müssen, weil sie die Spreader gewesen sein sollen, was sie ja nachweislich nicht sind. Ja, und wir schauen mal, wir hatten ja vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass Facebook, also Herr Zuckerberg, wohl ganz vorsätzlich Posts hat verschwinden lassen und Donald Trump wurde ja letztes Jahr schwer unter Druck gesetzt und auch dieses Jahr Anfang des Jahres, in dem seine Accounts bei Facebook und Twitter gesperrt wurden. Aber es gibt eine neue Meldung, nämlich gerade im Zusammenhang mit dieser Wuhan-Entfleuchtheorie. Facebook-Posts, in denen behauptet wird, Covid-19 sei künstlich hergestellt worden, sind jetzt auch bei Facebook keine Verschwörungstheorie mehr und werden deswegen nicht mehr entfernt. Das hat Facebook am Mittwoch mitgeteilt. Die Aufhebung des Verbots spiegelt eine wiederbelebte Debatte über die Ursachen der Pandemie wider, schreibt die New York Times. Und Präsident Biden, das wird auch hier nochmal erklärt, hatte ja die Geheimdienste gebeten, da zu forschen. Also auf jeden Fall hat das jetzt Auswirkungen auf Facebook und ein Sprecher sagte, angesichts der laufenden Untersuchungen zum Ursprung von Covid-19 und in Absprache mit Experten des öffentlichen Gesundheitswesens werden wir die Behauptung, dass Covid-19 von Menschenhand geschaffen wurde, nicht mehr aus unseren Apps entfernen. Das ist ja, Andreas, ein klares Zugeständnis von Facebook, wenn Sie sagen, Sie haben sich jetzt mit Vertretern des öffentlichen Gesundheitswesens, also auch mit Politikern natürlich kurzgeschlossen, die sagen so, nee, dann werden wir das in Zukunft nicht mehr löschen. Das heißt, das ist das klare Eingeständnis für Manipulation.
Ja, und einer ganz klaren Zensur. Und wenn Facebook sich jetzt mit den amerikanischen Behörden zusammensetzt und dann sagt, wir werden diese Zensur jetzt nachjustieren, das ist genau das, was dahinter steht, dann bedeutet das, dass es überhaupt eine Zensur gibt und damit die freie Meinungsäußerung mal so eben nonchalant mal auf der einen Seite mal weggedrückt wird, nach dem Motto, das gibt es eben nicht mehr. Interessant finde ich, dass ausgerechnet dort von freier Meinungsäußerung. Ich habe gerade gesehen, ein kleines Video von der Bundespressekonferenz zu dem Thema Lukaschenko und diesem Flugzeug, dieser Landung dort in Minsk. Da habe ich auch nur gedacht, da war dann Herr Steffen Seibert gefragt und mit einer dramatischen Überzeugung antwortete Herr Seibert auf diese Frage, wie das denn wäre, weil ja schon viele andere Flugzeuge vom Westen, von USA, in der Türkei, in Frankreich, auch mit, ich sage mal, NATO-Flugzeugen zur Landung gezwungen wurde, um dann beispielsweise Systemkritiker des Westens festzunehmen. Also das ist eine ganz normale Tradition offenbar. Und diese Art und Weise, wie er reagierte, dass man sowas nicht vergleichen könnte, und sprach dann sofort wieder von der freien Presse. Und man hat letztendlich einen der journalistischen Kollegen dort festgenommen, der sich einfach nur kritisch geäußert hat. Diese Doppelmoral, die ist tatsächlich komplett adaptiert aus meiner Sicht. Das hat mich erschrocken und das sehen wir hier auf dem gesamten Spiel.
Denn Sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Also es ist einfach so, es heißt ja auch bei Thessalonicher 2, wo Paulus an die geschrieben hat, Gott wird, das bezieht jetzt die sich auf diese Zeit, Gott wird eine große Blindheit über die Menschen kommen lassen und sie werden alle Lügen des Teufels glauben. Also es ist einfach so, dass viele von dem überzeugt sind und da muss man sie auch laufen lassen. Blöd ist halt nur, wenn sie in Regierungsfunktionen sind. Aber das ist nun mal so. Ja, wir bleiben noch kurz in den USA. Da gibt es ja die FEMA. Die FEMA, das heißt Emergency Management Agency, das ist also zu Deutsch die Bundesagentur für Katastrophenschutz. Das ist die nationale Koordinationsstelle der USA für Katastrophenhilfe und ist dem United States Department of Homeland Security unterstellt, also dem Heimatschutzministerium. Und die FEMA, die ist sehr bekannt in den USA, die koordiniert ja unter anderem die Arbeit bundesstaatlicher und staatlicher und lokaler Behörden bei Überschwemmungen, Hurricanes, Erdbeben und so weiter. Und es gibt ja eine ganze Menge Naturkatastrophen, die über die USA so kommen. Man denkt an die vielen Brände und an die vielen Hurricanes und so. Und Mitarbeiter dieser Federal Emergency Management Agency haben sich jetzt gemeldet und haben gesagt, wir können nicht mehr. Seit 2017 gab es viele Hurricanes und viele Katastrophen, wohl mehr als je zuvor. Die FEMA war selten so gefragt wie jetzt. Aber jetzt ist wohl noch dazu gekommen, dass die FEMA zuständig ist, und das ist die Entscheidung Joe Bidens gewesen, dass die jetzt zuständig sind für das Coronavirus, also für die Mikrobe. Joe Biden hatte den Auftrag der FEMA drastisch erweitert, aber dabei leider nicht beachtet, dass zum Teil nicht mal mehr ein Zehntel der Mitarbeiter dort sind, weil sie entweder krank sind oder aufgehört haben oder für bessere Bezahlung woanders angeheuert haben. Also es ist hier die Rede davon, Geld ist genug da, aber es gibt kein Personal mehr. 15% der Mitarbeiter sind bei Einsatz und Planung zum Teil noch verfügbar und für einige Kategorien ist der Mangel gravierend. Unter den leitenden Angestellten, die qualifiziert sind, Einsätze im Feld zu koordinieren, sind derzeit nur 3 von 53 verfügbar. Aber das hat Herr Biden offenbar übersehen und hat dann angeordnet, er hatte ja versprochen, in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 100 Millionen Dosen des Impfstoffs an die Amerikaner zu verteilen gegen die Mikrobe und hat die FEMA mit der Durchführung von Massenimpfungen beauftragt. Um die Aufgabe zu erfüllen, leitete die Agentur das Personal um. Zum Beispiel verlagerten sie Personal, das in der Regel die Flugsicherung verwaltet oder Katastrophenentschärfung vorsieht, die leitete sie zu Impfzentren um und zu anderen Mikrobenaufgaben. Und bis Ende April arbeiteten fast 3000 FEMA-Mitarbeiter an den Covid-Impfung-Einsätzen sowie mehr als ein Drittel der leitenden Angestellten. Und man hat jetzt große Sorge, wenn also die Naturkatastrophen, wenn die Brände wieder losgehen. Es ist also ein Hinweis der New York Times, dass dort Land unter ist. Vielleicht ist es auch eine Ankündigung dafür, dass in ganz bestimmten Katastrophenfällen von staatlicher Seite kaum Hilfe für die Bürger da sein wird. Ja, das wäre so wie bei uns. Wie heißen denn die technisches Hilfswerk?
Oder? Ja, sowas wie technisches Hilfswerk. Ja gut, es ist ja so, dass die in alternativen Szenen natürlich auch bei der FEMA mehr oder weniger von einer Geheimdienstoperation spricht, die irgendwelche Konzentrationslager bauen, was also auch schon immer wieder mal erzählt wird. Das ist immer ganz furchtbar, wenn diese Begrifflichkeiten da so wild zusammengebastelt werden. Also wir müssen einfach sehen, dass zum Beispiel die Leute, die hier rüber zum Beispiel nach Kanada fliegen, wenn sie dann in einer Quarantäne sind, zum Beispiel in einem Hilton-Hotel untergekommen sind, dann gehört das mit zu diesen sogenannten FEMA-Lagern.
Ja, also erstmal möchte ich diesen Begriff Konzentrationslager ganz schnell wieder relativieren, weil das steht in Anführung, wenn du das sagst, weil das kann sehr leicht zu einem Vorwurf gemacht werden, dass hier verharmlost wird. Wollen wir natürlich nicht, ist hiermit wieder auf Null gebracht.
Genau, das habe ich damit gemeint, weil genau mit diesen Begrifflichkeiten tatsächlich auch wieder Feuer geschürt wird mit dem Ganzen. Genau deshalb darf es eben nicht so sein. Aber das wird eben halt immer wieder in alternativen Szenen auch zum Teil natürlich auch wieder darum nicht alle. Ich meine nur die, die sich angesprochen fühlen, in wilder Kombination einfach nach außen posaunt. Und das ist furchtbar.
Also Fakt ist, es gibt für alles ja Verschwörungstheorien, dass die FEMA auf jeden Fall für den Katastrophenschutz zuständig ist und dass da viele wohlwollende Menschen arbeiten, um den anderen zu helfen. Also bleiben wir ruhig auch bei der Haltung, egal was da in Umlauf ist. Ja, dann eine Nachricht, die auch sehr interessant ist, die kommt aus Florida. Wir wissen ja, Florida grenzt sich von allem, was Covid angeht, völlig ab, sagt keine Masken, kein Lockdown. Es gibt sogar Strafen für Unternehmen, die Impfpässe verlangen, weil natürlich auch die Mainstream-Medien ihre Spur in Florida hinterlassen haben, wie gefährlich die Mikrobe ist und dass alle geimpft werden müssen. Aber es lassen sich halt nicht alle impfen. Und wenn jemand wie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis heißt der, wenn der eine Politik macht der Beruhigung, der sagt, wir brauchen hier in keinen Hype, wir brauchen in keine Panik, in keine Angst zu verfallen, das Virus ist nicht so gefährlich. Schaut nach Schweden, schaut in andere Länder. Das beweisen wir hier auch die ganze Zeit. Also das genaue Gegenteil von dem, was Berlin macht. Dann sorgt das einfach für eine entspannende Politik. Und Florida hat jetzt angekündigt, den Social-Media-Unternehmen hohe Geldstrafen aufzubürden, die politische Kandidaten sperren. Warum machen sie das? Wir erinnern uns, Donald Trump wurde gesperrt bei Facebook, YouTube und Twitter. Und dieses Gesetz, das von Ron DeSantis unterzeichnet wurde, ist die direkte Reaktion auf die Verbote von Facebook und Twitter für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump im Januar. Zusätzlich zu den Bußgeldern für das Verbot von Kandidaten macht es illegal, einige Nachrichtenagenturen daran zu hindern, auf ihren Plattformen als Reaktion auf den Inhalt ihrer Geschichten zu posten. Also hat man jetzt, glaube ich, nicht so ganz gut verstanden, aber das Gesetz in Florida macht es illegal, einen Kandidaten für ein staatliches Amt für mehr als 14 Tage zu sperren, weil Trump war ja dauerhaft gesperrt worden. In einem Schritt, der die Art von dauerhaftem Verbot zu verbieten scheint. Und das Gesetz besagt auch, dass die Plattforminhalte eines journalistischen Unternehmens, die eine bestimmte Größe erreichen, nicht heruntergenommen werden dürfen oder anderweitig irgendwie unterdrückt werden dürfen. Denn auch das spielt mit, wir erinnern uns an den Post oder an die Meldung der New York Post. Für diese Meldung sind sie bei Facebook und Twitter gesperrt worden. Die New York Post war das einzige Mainstream-Medium in den USA, die über den Inhalt des Laptops berichtet hatten, der gefunden worden war und der Hunter Biden, dem jüngeren Sohn des jetzigen Präsidenten Biden, gehörte.
Ja, und wir sehen hier eine wirklich gute Entwicklung, denn das sind natürlich schon die weiterführenden Strukturen, die jetzt entstehen, nachdem viele gesagt haben, wir öffnen uns wieder, wir machen diese ganzen Lockdown-Maßnahmen nicht mehr mit. USA ist da ein Vorreiter. Übrigens, Kanada beginnt jetzt auch schon damit, dass es Bundesstaaten gibt, das heißt Provinzen gibt, die sagen, wir steigen jetzt auch aus und werden jetzt auch diese Maßnahmen jetzt runter runterfahren. Alberta beispielsweise haben wir gerade drüber gesprochen. Und das sind mittlerweile auch schon immer mehr Ansteckungen im förderlichen Sinne, dass immer mehr Menschen sagen, wir können jetzt erkennen, dass dieses Spiel so langsam aber sicher zurückgefahren wird, weil die Machtstrukturen es einfach nicht mehr aufrechterhalten können. Ich merke es bei mir selbst an den vielen Mails, weil viele Menschen sagen zum Beispiel jetzt auch, wir gehen davon aus, dass die Zeitfenster sich öffnen und wir wieder rüberfliegen können nach Nordamerika und fragen dann hier auch beispielsweise, wie man hier einen Pflock einschlagen kann, bereiten sich vor und sagen, eventuell könnte man dann mal auswandern, wenn es denn so sein sollte, dass man das schon vorbereitet. Ich habe viele Fragen von Menschen, die fragen, wie kann man das am besten machen und organisieren und so weiter. Also man merkt hier schon eine relative Lockerung. Was wir allerdings auch merken, ist, dass der Druck in Europa massiv zunimmt untereinander. Also genau das Gegenteil gegenüber dem, was wir jetzt hier in Nordamerika berichten können. Aber jetzt vor der Wahl wird ja nochmal der Zügel relativ locker gehalten.
Ja, also es gibt auf jeden Fall Veränderungen, die in die richtige Richtung gehen. Wir berichten ja hier fast in jedem Podcast über zum Beispiel die US-Bundesstaaten, aber auch über afrikanische Staaten und andere Länder, die jetzt aus dem Lockdown rausgehen. Übrigens Zypern auch ist gerade gemeldet worden auf einem russischen Portal. Die werden ab 10. Juni alles komplett aufmachen. Auch, dass man das vielleicht mal im Hinterkopf hat. Ich habe das in den deutschen Medien noch nicht gefunden, diese Meldung, aber vielleicht kursiert sie auch. Ja, und ein anderes Beispiel kommt aus Texas. Auch da, wir wissen alles, konservativ geführte Staaten mit republikanischen Gouverneuren. In Texas hat man sich jetzt auf die Fahne geschrieben, dass man die Jüngsten in der Schule mit Propaganda weiterhin verschonen will und diese nicht weiterhin zulassen möchte. Und nicht nur dort, sondern in mehreren US-Bundesstaaten wehrt man sich jetzt gegen die demokratisch gefärbten Lehrinhalte an den Schulen. Und zwar, was die sogenannte kritische Rassentheorie angeht. Da werden Schülern Konzepte eingeimpft, dass Amerika ein grundlegend rassistisches Land sei mit einer weißen Vorherrschaft. Und der Senat des US-Bundesstaates Texas hatte letzte Woche einen Gesetzentwurf verabschiedet, der es Schulen verbietet, die kritische Rassentheorie, das ist ein feststehender Begriff auf Englisch, CRT, Critical Race Theory, als verbindlichen Unterrichtsinhalt vorzuschreiben. Das Gesetz erwähnt diese Critical Race Theory zwar nicht namentlich, zielt aber offenbar darauf ab, die quasi marxistische Ideologie in öffentlichen Schulen und auch Schulen freier Trägerschaften zu untersagen. Und demnach dürfen Lehrer, Sachbearbeiter und Angestellte von staatlichen Behörden, Schulbezirken und Schulen keine Inhalte mehr lehren, dass eine Rasse einer anderen oder einem anderen Geschlecht von Natur aus überlegen ist oder dass ein Individuum aufgrund seiner Rasse oder seines Geschlechts von Natur aus sexistisch, rassistisch oder unterdrückend sei. Es heißt ja jetzt immer mehr, dass es praktisch, also es ist ja durch die, wie heißen sie, Black Lives Matter, ist dieses Thema ins Bewusstsein geraten. Inzwischen sind die allerdings eher politische Aktivisten für alle möglichen Themen geworden. Und dieses hier wird eigentlich nur im Notfall wird diese Karte gezogen. Also auf jeden Fall soll das, diese kritische Rassentheorie, in etlichen US-Bundesstaaten verboten werden.
Ja, ich finde, das ist eine gute Entwicklung, weil es geht vor allem darum, wieder die Diskussion auf gesunde und sachliche und auch wissenschaftliche Füße und auch empathische Füße zu stellen, dass man wieder mit der nötigen Empathie die tatsächlichen Unterdrückungsmechanismen, die von Weiß zum Beispiel gegen Schwarz, von Weiß gegen Rot und so weiter, also die indianischen Völker, die indigenen Völker, die ja auch unterdrückt wurden in dramatischer Form, dass man das Ganze aber jetzt nicht in eine Umkehrung reinbringt, wo jetzt nur das Pendel zurückschwingt und wir dann eine Gewalt in die andere Richtung haben oder sogar zum Selbstzerstörungsmechanismus. Wir müssen endlich wieder lernen, offen miteinander reden zu können, auch Begrifflichkeiten zu nutzen, die dann eben halt jetzt zur Zeit noch unter in eben der Political Correctness fallen. Und wenn man sich mal falsch ausdrückt, dann kann man an irgendeiner bestimmten Stelle auch sagen, tut mir leid, habe ich so gar nicht gemeint. Aber in dem Moment, wenn die dieser Extremismus in der Sprachführung dermaßen stabil durchgezogen wird, wie es derzeit der Fall ist, nämlich wirklich nur in eine einzige Richtung denkend, dann fällt die Kommunikation irgendwann aus und das ist das Schlechteste, was passieren kann.
Ja, Cancel Culture nennt man das ja auch, also die eigene Kultur damit zu zerstören. Es ist wahrscheinlich ein Pendelschlag der Geschichte, Andreas, weil es steht ja ganz klar fest, dass gerade viele Ethnien afrikanischer Herkunft schwer unter Druck gesetzt wurden in den Kolonialisierungsmaßnahmen und Kriegen. Ich hatte neulich gerade einen Text von der Ine Stolz dazu auch veröffentlicht, werden wahrscheinlich auch weitere folgen, wo über Jahrhunderte ein Riesenunrecht passiert ist und es ist nie zurechtgerückt worden, wirklich. Und jetzt ist halt so viel Druck auf dem Kessel, dass der Deckel wegfliegt. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass man nicht wieder mit Empörung reagiert und mit Gewalt das Ganze beantwortet, sondern wenn wir jemals Frieden auf dieser Erde haben möchten, dann muss man versuchen, jetzt in abgestimmtem Maß die Dinge, die Verhältnisse versuchen zu regeln, was natürlich sehr schwer ist, weil die Nerven blank liegen.
Ja, und dazu gehört es natürlich auch, dass die Menschen in eine gewisse Ruhe kommen und auch aus der Angst herauskommen, selbst vor der Verelendung zu stehen. Aber genau das Gegenteil findet leider im Moment noch statt. Und das ist die Empathielosigkeit. Da reite ich heute irgendwo drauf rum. Aber das ist wichtig. Das heißt, wir merken zum Beispiel, dass wir die Zerstörung des Wirtschaftsstandortes Deutschland zum Beispiel haben. Das war die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und wird jetzt aus meiner Sicht abschmieren irgendwo in die hinteren Plätze. Das ist das, was ich erwarte. Damit ist natürlich auch wenig volkswirtschaftliche Kraft und auch wenig Sicherheit da, um von dort aus auch entsprechend produktiv Hilfe zu leisten, nämlich auch monetär tatsächlich. Und wenn die Menschen alle anfangen, nur mit sich selbst beschäftigt zu sein, weil sie alle Angst haben vor dem Untergang, dann wird das natürlich echt ein großes Problem werden. Also wir müssen hier zur Ruhe kommen und die Dinge vernünftig diskutieren.
Ja, du hast vollkommen recht. Es ist eine aktuelle Meldung, dass nach dem Brexit jetzt China Deutschland abgelöst hat als größten Handelspartner Großbritanniens beispielsweise. Also das nur als, wolltest du was dazu sagen?
Naja, wir müssen natürlich auch sehen, das muss jetzt auch passieren. Denn wenn beispielsweise die Notmaßnahmen, die Shutdown-Maßnahmen runtergefahren werden, dann würden ja im Prinzip die Industrieunternehmen wieder anfahren. Wenn sie dann wieder volle Auftragsbücher hätten, wie es ganz vorher war, würde natürlich innerhalb von wenigen Monaten das gesamte alleine Stromsystem zusammenbrechen, weil das wird ja quasi mit einer Beschleunigungsarie regelrecht zerstört. Wir haben ja nicht nur ein Blackout, wir haben ja mittlerweile auch, den Begriff kennt kaum einer, ein Brownout. Ein Brownout ist eine Vorstufe, das bedeutet, wenn also die Stromspitzen oder die Tiefpunkte eben halt nicht entsprechend laufen mit den Stromabnahmen, dann werden wir immer mehr Probleme bekommen tatsächlich und durch dieses Smart Meter dann permanent auch die Stromzufuhr abdrehen bis hin zu Industrieunternehmen, was wir natürlich auch immer wieder schon teilweise haben. Und das bedeutet, der Wirtschaftsstandort Deutschland ist ja dann dramatisch unterrepräsentiert. Das ist ja der Grund, warum wir auch immer sagen, sorgt vor, besorgt euch die Dinge, die ihr braucht im Falle eines Blackouts oder eben halt anderer Maßnahmen, die stattfinden. Darüber reden wir ständig. Deutschland befindet sich in dem Deindustrialisierungsprozess. Das kann man sehen, wie man will. Aber die Konsequenzen haben die Menschen dann halt zu tragen. Und aus diesem Grunde wird auf der anderen Seite die Wirtschaft regelrecht aus Deutschland herausgezogen, damit nichts mehr übrig bleibt, damit sie überhaupt noch in der Lage sind, mit dem wenigen Strom, den sie noch liefern können, die wenigen Restunternehmen, was die dann immer machen werden, überhaupt noch zu beliefern.
Ja, es ist, viele hören das ja nicht zum ersten Mal, dass wir immer wieder empfehlen, dass ihr euch vorsorgt, dass ihr zuseht, dass ihr eure Dinge, Andreas, du mit deinen kleinen Geräuschen immer nebenbei. Andreas schmeißt hier schon die Disco-Anlage an, aber wir sind noch nicht so weit. Du kannst dich noch zurücklehnen. Mhm. Wir machen heute ein ganz kleines bisschen länger, weil wir nämlich eine kleine Terminverschiebung haben. Das sei an dieser Stelle gesagt. Wir werden nicht am Montag mit dem Podcast kommen, denn das geht nicht, sondern erst am Dienstag.
Ja, wir haben leider einen Termin, den wir nicht aussetzen können. Das ist sehr wichtig. Und das dient uns natürlich auch allen. Und wir werden dann am Dienstag den Podcast dann nachholen. Das heißt, Dienstag und Mittwoch nächste Woche ein Podcast. Aber der am Montag fällt dann leider aus.
Ja, also er fällt nicht aus, sondern der am Dienstag ersetzt ihn.
So soll es sein.
Ja, genau. Aber ich muss jetzt noch mal zu dieser Meldung aus USA hier zurück mit dieser kritischen Rassentheorie. Das ist nämlich so gewesen, Donald Trump hatte im September 2020 einen Erlass unterschrieben, der diese kritische Rassentheorie in der Schule verbietet. Das Weiße Haus bezeichnete das damals als antiamerikanische Propaganda. Es ist auch, wenn man genauer hinschaut, ein Ableger der Sozialphilosophie, dieser marxistischen kritischen Theorie. Und auch von der Frankfurter Schule wurde das ja gelehrt. Wer sich ein bisschen damit auskennt, Frankfurter Schule, 68er, Adorno, da ging das ja schon alles los. Die Zweifel eben an der kulturellen Herkunft. Wobei also unsere These und unser Standpunkt auch immer wieder der ist, bitte niemals das Unrecht außer Acht lassen, das passiert ist über Jahrhunderte. Die Frevel und Gräueltaten an afrikanischen Völkern zum Beispiel im Zuge der Kolonialisierung und vor allem, man versucht immer noch, das wie ein Kavaliersdelikt zu behandeln. Schwerste Verbrechen waren es in Wirklichkeit, dass das natürlich parallel zu einer gesunden Politik in der Schule behandelt werden, besprochen werden muss und vor allem in unserem Bewusstsein verankert sein muss. Das ist ja ganz klar. Joe Biden hat das dann sofort, als er ins Amt kam, als sozialistische, also er hat es nicht als sozialistische Ideologie gebrandmarkt, sondern er hat gesagt, das machen wir sofort wieder rückgängig, hat er auch in einem der ersten Dekrete gemacht, die er da unterschrieben hat. Und im Gegenteil, Trainings für diese kritische Rassentheorie an allen Fronten gefordert und forciert. Und das wiederum hat weitreichenden Widerstand ausgelöst von republikanischen Abgeordneten auf allen Ebenen, Bund, Land, regional, und zwar auch von nicht nur Konservativen, sondern schon auch teilweise bei demokratischen Mitgliedern. Und die Republikaner wollen die Jugendlichen und die Kinder schützen und diese Theorie eben aus den Klassenzimmern verbannen. Und ich will euch mal sagen, wer noch dabei ist. Texas, Idaho, Oklahoma, Arkansas und Tennessee haben diese Gesetze bereits auf den Weg gebracht und andere werden folgen. Ja, und ganz zum Schluss eine Meldung, die wird dich freuen, Andreas. An einer kleinen Schule in Maine. Maine ist ja hier unser Nachbarstaat. Also der USA grenzt hier direkt an Nova Scotia. Da hat man jetzt nationale Auszeichnungen in Auftrag gegeben und Schulen beteiligen sich an Wettbewerben zur Schreibschrift. Wer kann noch schreiben? Wer beherrscht die Schreibschrift?
Tja, also ich komme ja aus einer Zeit tatsächlich auf dem Dorf, wo ich gewohnt habe. Und da gab es einen kleinen Ort, der hieß Borg, wie das Borgen. Und da gab es eine kleine Schule und da war die erste bis vierte Klasse noch in einem Raum. Und eine Lehrerin hat das gemacht. Und ich erinnere mich gut daran, wie wir dann die Schreibschrift wirklich lernen mussten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch ein Stück Kultur, die ganz viel mit den Menschen und mit der Mentalität auch der verschiedenen Gebiete zu tun hat. Und ich bin sehr erfreut darüber und ich habe ja nicht nur eine Federmappe von dir geschenkt bekommen mit Ratzefummel und mit allen möglichen Stiften, Buntstiften und so weiter, sondern gestern auch einen großen, ich sag mal fast Eimer, ein Gefäß, also mit einen Kasten mit Blöcken. Blöcken heißt nicht Blocks. Das sind die Warte, das ist was anderes, sondern mit Blöcken. Holzfrei, von Schlöpke hießen die damals, glaube ich. Und das fand ich ganz spannend. Und ich freue mich darüber, wenn das wieder kommen würde und die Menschen wieder lernen würde, zu schreiben, zu lesen. Vielleicht lernen sie dann auch irgendwann wieder zu denken.
Ja, das kann sein. Also hier heißt es zum Beispiel, dass die Schüler an der Woodland Consolidated School in Maine, die auch in der Vergangenheit immer wieder Preise gewonnen haben, gelernt haben, wie sie ihre L's, ein großes L, richtig schleifen. Mhm. Und Wir haben neulich mal, das ist schon ein paar Monate her, im Podcast, haben wir zum Beispiel die Übung gemacht, einen Stift nehmen und auf ein Blatt Papier in Schreibschrift das Wort Liebe zu schreiben. Und dieses L in dieser Schreibschrift, das hat tatsächlich, wenn man das, ich mache das jetzt gerade parallel hier in der Luft, das bringt eine ganz besondere Energie, die direkt auch etwas mit dem eigenen Körper und der Schwingung zu tun hat.
Ja, absolut. Ich bin ja als alter Waldorfschüler auch mit der Eurythmie vertraut. Und da ist auch diese Bewegungslehre. Und das findet selbst im Kleinen statt, mit diesen Schleifen und Schwingungen, die das Wort Liebe natürlich anders repräsentieren, als wenn ich es in Druckbuchstaben schreibe oder noch schlimmer in einen Rechner reintippe.
Ja, hier wird zum Beispiel eine Lehrerin zitiert, die hat es sich zur Regel gemacht, sagt sie, keine Technologie im Klassenzimmer zuzulassen, aus mehreren Gründen, um unter anderem um den Schülern eben auch eine Pause von den Bildschirmen zu geben und ihre Handschrift zu üben. Und spannenderweise, sie sagt also, im ganzen Land verlieren die Schüler die Fähigkeit, ihren Namen in Schreibschrift zu schreiben. Und sie sagt den Schülern immer, ihr solltet stolz auf euren Namen sein. Ihr solltet in der Lage sein, ihn so schön zu schreiben, wie ihr könnt. Denn er repräsentiert euren Geist und euch und das, was ihr erreichen könnt. Und sie gibt richtige Handschriftkurse. Und spannenderweise gibt es wohl auch parallel dazu, das hat übrigens alles die New York Times veröffentlicht, wissenschaftliche Untersuchungen, dass Kinder mit Autismus, die mit Schreibschrift schreiben, erhebliche Verbesserungen, auch gerade was dein Lieblingswort heute Empathie angeht, und die dadurch viel geöffneter anderen Menschen gegenüber sein sollen. Und die Lehrerin sagt, das sollte auch Eltern Mut machen, die Kinder mit Autismus haben. Und es gibt den Kindern die Hoffnung, dass sie erfolgreich sein können. Sie müssen kein destruktives Etikett haben. Und wenn sie schreiben können und das lernen, das würde ihnen und ihrer Seele viel helfen.
Ja, also das motiviert mich jetzt mal, nachher zu versuchen, in Schreibschrift einen kleinen Text mal zu verfassen. Und wenn es nur zwei, drei Sätze sind, es geht ja darum, ein Wort durchzuschreiben, ohne ein einziges Mal den Stift abzusetzen. Und erst wenn das Wort durchgeschrieben ist, im Nachhinein die I-Punkte zu setzen oder auf einem Ö die beiden Strichelchen drüber zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch noch hinbekomme, den Stift tatsächlich immer auf dem Papier zu lassen. Muss ich nachher mal ausprobieren.
Naja, vor allem nicht nur das, sondern dass man auch in einer Linie schreibt. Wir hatten ja früher in der Schule extra vorgesehene Hefte dafür, wo in mehreren Linien klar war, dass die Kleinbuchstaben nur bis zu der Linie anstoßen durften und die Großbuchstaben eins höher und so weiter. Ich wollte mir mal ein Schild neu malen, das ich viele Jahre hatte und in meiner Küche am Kühlschrank hängen hatte. Und das wollte ich neulich neu schreiben, nämlich eins von Goethe. Es sind nur drei Worte: stirb und werde. Und ich bin großer Goethe-Fan und kann immer nur allen empfehlen. Wir hatten neulich übrigens eine Goethe-Sammlung eingestellt. Ich habe nachgeschaut. Ich weiß nicht, wo der Kopfverlag die her hat. Auf jeden Fall gibt es nichts Vergleichbares. Da sind alle großen Goethe-Werke drin in 14 Bänden und ich glaube, es ist unter 50 €. Es ist also, wer so etwas sich noch sichern will, sollte es tun. Ich glaube auch nicht, dass es ein vergleichbares Angebot irgendwo gibt. Ich habe es mir auch noch mal bestellt, obwohl ich fast alle Werke hier habe. Und Goethe regt einen einfach zum ganzheitlichen Nachdenken, zum universellen Denken an. Naja, und diese Worte stirb und werde, die ja eine besondere Bedeutung haben, habe ich dann versucht, mit Schreibschrift zu schreiben. Kannst du dir vorstellen, da sind ein paar Blätter draufgegangen.
Ja, das glaube ich wohl sehr wohl. Man ist es auch nicht mehr gewohnt.
Nein, und man kann das aber wieder üben und macht es bitte mal. Schreibt nur mal. Entweder stirb und werde oder schreibt nur mal, was heißt nur, schreibt das Wort Liebe auf in Schreibschrift und spürt die Schwingung dabei. Und nehmt dieses Blatt Papier und stellt zum Beispiel euer Wasser oder was immer ihr trinkt drauf oder euer Essen und lasst es so 2, 3 Minuten drauf stehen. Nachgewiesenermaßen, da gibt es ja auch viele Versuche, auch mit diesem Herrn, wie heißt der aus Japan, der Wasserforscher?
Otani nicht
Ma, ma,
Otani.
ich liefere es sofort nach, dass dadurch die dass dadurch die Kristallisierung des Wassers sich zum Guten verändert und die Kristalle sich wieder zu wunderschönen Formen zusammenschließen. Also ihr könnt damit auch tatsächlich alles im besten Sinne beeinflussen. Findest du, dass das heute eine schöne Sendung war?
Ja, ganz großartig.
Ja, ich weiß, wir sind ein bisschen von der politischen Berichterstattung, sagen wir, es war ein Mischmasch dessen. Ja, jetzt wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Habt eine gute Zeit. Andreas schmeißt die Discoanlage gerade wieder an und ich weiß, es wird gerade gleich wieder da sehen. Gut, wunderbar. Und die Musik läuft, Andreas, du kannst loslegen.
Ja, wir machen es heute wieder richtig schön. Das Wetter ist schön, die Sonne scheint und wir wünschen euch alles, alles Liebe hier aus Kanada.
Und denkt an das Wort Liebe, auch wenn ihr mit all euren Mitmenschen zu tun habt. Ciao.
Ciao, ciao.